Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcast zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Und das bedeutet, die Tracht der Ordensgemeinschaft ist zurechtgerückt, der Schnee weicht leise dem schlammigen Boden, während wir Eimer um Eimer aus dem Klosterbrunnen zum Fass tragen. Das Wetter, grau in grau, es ist ein Tag wie jeder andere für uns. Wäre da nicht dieser seltsame kleine Bäcker, der zu abgedrehter Musik aus dem Mund der Ordensschwester auftaucht und uns einen kleinen Vorgeschmack gibt, was wir bei Indica zu erwarten haben. Wie kommt dieser spielgewordene Arthouse-Film bei unserer drakonischen Duddle-Division an? Wie lange wird der Airtree-Monolog von Chris? Und was löst es bei unserem Sonnenschein der Gruppe Kuro aus, direkt nach Senua 2 erneut mit so einem Gefühlsbrett konfrontiert zu werden? Finden wir es heraus in der neuen Folge 2 Stunden später.
Drück auf Aufnahme. Jetzt kann ich eh nicht mehr drüber reden.
Name, Klick.
Ich glaube, ich mache Balkontür zu.
4, 3, 2, 1.
Keine Ahnung, ob Kuro jetzt dabei ist oder nicht. Hast du was gesagt? Okay, cool.
Aber ich glaube, das hört man gar nicht. Ich wollte noch schnell die Balkontür zumachen.
Ich freue mich, das zu schneiden. Super.
Könntest du auch einfach nochmal schnell
noch. Ja, nochmal schnell. 3, 2, 1.
Komm. 3, 2, 1, 0.
Das lasse ich alles so drin, das weißt du.
Es ist Donnerstag, der 21. Juli 2024 und es freut mich, euch willkommen zu heißen bei einer neuen Ausgabe 2 Stunden später. Der Podcast, den ihr liebt und mögt, weil wir diese Spiele nie zu Ende spielen.
Es ist der 11.
Mein Name ist... Ja, habe ich doch gesagt.
Du hast 21. Juli. Gesagt.
Nee.
Doch.
Das, also ich möchte jetzt nochmal, ich hör das nochmal, egal. Es ist auf jeden Fall
egal,
der 11.
Egal, wer recht hat, du lässt es drin, oder?
Ja, natürlich so. Lasse ich es drin.
Natürlich.
Es oder ich meditiere morgen. Es.
Was soll ich sagen?
Ich sitze hier,
Haare noch oben an der Decke, mit meinem cool schick Schlafshirt. Also wenn heute der ein oder andere Verhassblatt drin ist.
Geil.
Oder vielleicht doch mal ein Satz nicht so straight ist, dann liegt das einfach daran, dass ich gerade eben aus dem Bett gefallen bin.
Ja.
Es waren irgendwie 8.30 Uhr und ich war so, fuck, du musst noch 2 Stunden spielen und frühstücken.
Da-dum.
Let's go. Ich saß hier wirklich am PC, Augen noch so knusprig, so geil, so mit so Sand im Augen. Also, halb offen, so, okay, kaufen, download, let's go. So war mein Morgen. So.
Geil.
Marvin, an der Stelle.
Exakt same.
Ja.
Ich hab's extra,
digitales bei mir war's
auch exakt dasselbe.
Ich hab's extra gestern gespielt, damit ich mir diesen Struggle nicht gebe. Ich war gestern so, ey, Sonne scheint, ich spiel's jetzt, damit ich's morgen weg habe.
Ja. Und vor allem, ich bin noch so um 6:40 Uhr wach geworden, war so easy. Hab den ganzen Morgen Zeit, direkt wieder eingepennt, 2 Stunden geschlafen. Also,
warum stehst du sonntags um 6:40 Uhr auf?
Ich hab das, weil das meine normale Zeit ist. Und,
Sonntagszeit sein, es sollte auch keine normale Zeit sein, also für keinen Tag in der Woche.
Tatsächlich einfach keine normale Zeit, egal ob unter der Woche oder am Wochenende.
Aber ich fange halt immer um 7.30 Uhr an zu arbeiten und ich mach's halt morgens gerne so.
Hättest du die
Möglichkeit, das zu ändern? Halt, stopp. Kurz mein Morgenritual.
Nein.
Ich stehe morgens auf, ich mache mir meine Kelloggs. Mach meine Kelloggs.
Kelloggs, welche Sorte? Milch, okay, Top 3 Kelloggs, let's go.
Diese Smacks. Smacks, dann diese Flakes und ich hasse alle anderen.
Okay, Smacks, Schokos und auf der Nummer 1 Crunchy Nuts.
Nee, oh, Fruit Loops auf der 3.
Fruit Loops.
Nee.
Ja.
Fruit Loops. Niemals.
Doch.
Liebe die.
Also, Cheerios.
Smacks sind auf jeden Fall dabei, theoretisch auch Cinnamon Minis und wie heißen, das ist halt alles leider, wie diese Schoko.
Alles Nestle Bällchen. Leider.
Die
Schokokugel. Ah, diese Tresordinger.
Die es nicht mehr Nestle? Gibt, meinst du die?
Wie, die gibt's nicht mehr?
Es gab mal so eine Kellogg-Sorte mit so einem Affen, der so kleine Schokobällchen hatte.
Ich heiße Coco und ich wohne im Knast. Ich hab schon auf meine Schläge verpasst. Manchmal mit der Faust und manchmal mit dem Stock. Doch am allerliebsten mit dem Elektroschock.
Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Das war hoffentlich nie ein offizieller Werbejingle.
Doch, das war genau so. Exakt.
Kennt ihr das YouTube-Format von Mythical Kitchen Last Meal?
No.
Ja.
halt berühmte Persönlichkeiten eingeladen werden und die haben ihr letztes Mal oder dürfen sich ihr letztes Mal aussuchen und essen und reden und dann gibt's ein Interview.
Mhm. Ja, richtig cool.
Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Und jetzt war Joseph Gordon-Levitt da und was hat er sich für sein letztes Mal gewünscht?
Cornflakes.
8 unterschiedliche Frühstückszerealien.
Geil. Geil.
Der Typ ist auch einfach todessympathisch.
Das ist, also, nee. Ich sag's jetzt einmal, ich setze es hier hin. Frühstück.
Ich sag's jetzt einmal.
Ist meine least favorite Mahlzeit am Tag.
Hör doch auf.
Aber es heißt doch, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit
am Tag. Frühstück ist die geilste Mahlzeit am Tag.
Mhm, wie Gary es
mal. Also, naja, Frühstück ist die geilste Mahlzeit, wenn man das zelebriert und sich Zeit lässt.
Ich habe halt diesen riesen Vorteil, dass ich erst recht spät arbeite, deswegen habe ich morgens immer die Zeit der Welt und deswegen frühstücke ich auch meistens so um 11 und deswegen, ich liebe Frühstück sehr.
Aber ich wollte es gerade sagen, wenn man Frühstück zelebriert und sich Zeit lässt und sehr spät frühstückt, ist es dann noch ein Frühstück oder ist es dann so ein,
Rhythmus,
was so von Frühstück into Lunch geht?
Nee, ist schon Frühstück.
Nee, nicht mal Lunch, aber es schielt schon heftig gefährlich Richtung Brunch, ne?
Ja.
So. Ja, aber Brunch finde ich immer ist so ein, man trifft sich und schnackt und ist so wie Kaffeekuchen für die Millennials.
Deswegen habe ich jetzt auch das Wort nicht verwendet, aber es ist halt so ein Brunch, den man alleine macht, so ein bisschen. Weil, also bei mir ist es halt so, für mich in meinem Kopf ist Frühstück so wie Marvin, 7 Uhr aufstehen, dann ein, wie sagt ihr, Brötchen oder so.
Was sagst du denn?
Semmel. Eine Semmel.
Ja, ja ist sowas.
Und dann ist es aber auch, also das ist auf jeden Fall was, für das man sich nicht viel Zeit nimmt und dass man einfach schnell hinter sich bringt. Dann hat man
scheiße.
So ein Marmeladenbrötchen gegessen. So. Das ist nicht cool.
Nee, das ist nicht
aber
cool.
So ein Frühstück, wie Kurus gesagt hat, für das man sich Zeit nimmt und dass man, oder eben wie Timo sagt, dass man so richtig zelebriert, das ist halt schon geil. Aber das ist in meinem Kopf halt wirklich dann eher schon so ein Hybridessen. Aber das ist dann richtig
also nice. Least favorite Essen ist bei mir dann Mittagessen. Das ist halt immer schnell, let's go.
Braucht man auch nicht, wenn man geiles Brunch-Frühstück hat.
Aber das Problem ist, ich spiele halt am Tag 6 Stunden Schlagzeug, ich brauche Energie, die ich verbraten kann. Deswegen muss ich immer was essen vorher, weil sonst wird's zäh. Mhm.
Krass. Also ich sehe uns ja, wenn wir mal gemeinsam podcasten, nicht am Frühstückstisch zusammen, sondern eher so bei einem Barbecue. Da sehe ich
uns. Bei so einem Espresso Martini sehe ich uns.
Ja. Ah, nee,
also ich persönlich was auch ein Ding ist, Frühstück am Abend, frissen.
Nee,
das ist richtig geil.
Doch, das ist richtig geil.
Das ist richtig geil.
Haut mir ab.
So richtig
Leute,
geiles.
Voll gut.
So ein Krustenbrot, so ein richtig geiles mit. Oh,
also liebe Zuhörende, wir haben den 11. Juli früh am Morgen. ihr hört es, wir sind alle gut drauf. Ich begrüße Sie ganz kurz an meiner Seite, auch wenn ihr sie natürlich jetzt alle schon gehört habt. Bei mir sind der zauberhafte Chris, der wunderbare Kuro und der fabelhafte Timur. Hallo.
Hallo Marvin. Hallo Zuhörende.
Ich habe in letzter Zeit über was nachgedacht und ich weiß schon, was Timo zu diesem Thema sagen wird.
Und dann ist der am Ende der sich beschwert, dass der Podcast so lang ist und dann fängst du an so, ich habe neulich nachgedacht.
Nein, es ist
Let him cook.
True.
Worüber hast du nachgedacht?
Let him cook.
Wir haben letztens eine Diskussion bei uns intern, sage ich mal, geführt, dass wir so eine unsichtbare Liste haben mit Themen. So, und jetzt habe ich einmal so ein unsichtbares Listenthema und dann werde ich direkt geflamed. Mm-mm. Ich finde das nicht gut. Mm-mm. So, ich war letztens, ihr wisst ja, ich habe in den letzten 2 Podcasts erzählt, dass ich so ein bisschen umtriebig war, was Spiele angeht, dass ich nicht so wirklich Lust habe, weil seit Rebirth gibt es da irgendwie nicht so viel, was mein Leben zum Leuchten gebracht hat. Und deswegen bin ich auf das Thema gekommen, ich wünsche mir Videotheken zurück.
Oh, yes.
Ich will meine Videothekenkarte haben, ich will da reingehen, ich will schlendern und ich will mir einfach für 2 Euro ein Spiel ausleihen für 3 Tage und dann einfach mal gucken, ob es mir gefällt.
Darf ich dir?
Ja.
Bibliothek.
Was?
Eine Bibliothek.
Ja, ich weiß. Deswegen habe ich doch gesagt, ich weiß, was du dazu sagen willst, weil du immer das Bibliotheken-Thema
bringst. Sehr gut, Marvin.
Und ich habe das tatsächlich eben schon mal gegoogelt, ob es das hier gibt, aber ich habe nur so Spielestationen-mäßig was gefunden und gar nicht so Spielausleihen.
Ja,
aber ist ja ein anderes Thema.
Kurze Frage, Timur.
Bitte.
Wenn ich jetzt in die Bibliothek gehe und ich will mir gerne ein Spiel ausleihen, ist das Sortiment relativ aktuell? Oder gehe ich da hin und habe dann die Wahl zwischen, keine Ahnung, Midtown Madness und SimCity 2000?
Also, gute Frage, lieber Kuro. Ein sehr guter Freund von mir, Shoutout Pachu, in diesem Sinne. Bibliotheksleiter sogar an der Bibliothek hier in Berlin. Und er hat mir erklärt, die müssen, was so Literatur und sowas angeht, immer sehr auf einem richtig krassen aktuellsten Stand sein, weil die halt das anbieten müssen. Die können, aber es gibt irgendwie so eine Frist, also das ist auch wirklich gefährliches Halbwissen jetzt gerade, es gibt so eine Frist, die werden jetzt nicht zu Day One den neuesten, you name it, Assassin's Creed haben. Das dauert immer so 2, 3, 4 Wochen, bis sie ihn haben können, / dürfen, und dann haben sie den auch. Und das Gute ist, dass mein Kumpel Pachu, der hört gerade vielleicht zu, der ist auch sehr, sehr, sehr videospielaffin und auch Filme und sowas, ist ein toller Typ. Und der ist mal bedacht darauf, dass sie halt auch coole Spiele haben, weil bevor er den Bums übernommen hat, waren da halt Spiele wie Landwirtschaftssimulator 2017 oder ja, halt...
Ganz kurz. Der Landwirtschaftssimulator ist fantastisch.
Ja, aber
und es kommt dieses Jahr der neue Landwirtschaftssimulator
raus. Ja, der aus. Neue, aber okay. 2017 liegt da immer noch und alles sind so, hey, okay. Wir haben 2024. Und Watch Dogs 2 und nicht Legion. Ist so ein bisschen wie der PlayStation-Katalog von deren Game Pass. So ähnlich fühlt sich das früher an. Und no front, Freunde.
Und Spaß, alles nur Spaß.
Kann Pachu bitte, wenn du jetzt Bullshit erzählst, eine Sprache schicken, wie es richtig ist?
Ja, und sehr gerne. Das
in der nächsten Folge ein?
Sehr, sehr gerne.
So, ja, schöne Grüße in die Runde. Mein Name ist Patrick und ich leite die Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda in Berlin-Friedrichshain. Videospiele und Gaming bei uns in der Bibliothek. Also wir bekommen die Spiele so circa 4 bis 6 Wochen nach Release und das wirklich alles dabei, von AAA-Titeln bis zu Indie-Games. Es ist so, dass wir Anfang des Jahres ein Budget festlegen in unserem Etat, wie viel Geld wir in diesem Jahr für Videospiele ausgeben wollen, und das nennen wir dann unserem Lieferanten. Dann unterteilt sich die Bestellart nochmal in 2 Vorgänge. Einmal die sogenannte Standing Order. Das heißt, 80% der Bestellungen, die werden einfach so von unserem Lieferanten an uns geschickt. Wir geben da immer am Jahresanfang auch so eine Art Profil ab, wo wir dann sagen, welchem Genre oder auf welchen Konsolen wir gerne einen Schwerpunkt hätten. Also wir zum Beispiel bei uns in der Bibliothek, wir haben keine Xbox-Spiele, weil wir einfach gemerkt haben, dass die nicht gut laufen, auch natürlich aufgrund des Game Passes, und haben uns deswegen auf PlayStation und die Switch festgelegt. Genau, da liefert dann eben der Lieferant einfach die Bestellungen. Die anderen 20% sind Direktbestellungen, wo wir sozusagen den Bestand nochmal individuell anpassen können. Und ja, aber wir haben da einen ganz guten Austausch mit unserem Lieferanten. Das heißt, wir können auch jetzt beispielsweise sagen, letztes Jahr, als das neue Zelda kam, habe ich gesagt, ne, da möchte ich auf jeden Fall mindestens 6, 7, 8 Exemplare da haben. Und bei Indie-Games reicht dann auch ein Exemplar. Das kann man eben den Schwerpunkt unterschiedlich setzen. Genau, und die Videospiele laufen bei uns sehr gut. Es ist ein Bestand, der sehr, sehr nachgefragt ist und wo wir eigentlich jedes Jahr anhand der Statistik merken, okay, wir könnten den noch ein bisschen ausbauen. Nur aus Platzgründen scheitert es aktuell noch so ein bisschen, aber wir gucken einfach weiter, was möglich ist. Genau, und Wünsche von Nutzerinnen und Nutzern sind natürlich auch immer willkommen. Da versuchen wir auch auf jeden Fall drauf zu achten. In diesem Sinne, schöne Grüße, 2 Stunden später, und weiterhin viel Erfolg.
Und das Ding ist, was ich sehr, sehr liebe an unserer Berliner Bibliothek ist, es gibt das VOEBB, da kannst du online nachschauen, was im Katalog ist, und du kannst dir von jeder Bibliothek es in deine Bibliothek schicken lassen, kostet dann auch von 1 Euro, was total fein ist, du kannst aber auch reservieren lassen, du kannst dann auch sehen, wo haben die was vorrätig, und Shoutout auch an die die ZLB, Zentrallandesbibliothek, was auch immer. Die haben auch eine riesengroße Manga-Sektion. Also die ist wirklich insanely groß. Und auch eine Graphic-Novel-Sektion. Und es ist unfassbar, wie viel Geld ich gespart habe. Hätte ich all diese Graphic-Novels, die ich in meinem Leben gelesen habe, gekauft. Und demzufolge stöber ich da genau das, was du gerade meintest, Marvin. Einfach mal hingehen, stöbern, Sachen entdecken. Und bei so Games wie zum Beispiel, da hatte ich letztens One Piece Pirate Warriors 4.
Geil.
So, da weiß ich, ich spiele das eine halbe Stunde, erfreue mich an der Sprachausgabe und dem dummen Movement, und dann gebe ich es wieder zurück. Und dafür, sind sowas wie Videotheken, Game Pass, mega geil.
Ich wollte gerade sagen, ist wie ein Oldschool Game Pass. Also die Sache, kurz zu dir, ich hatte nämlich genau die Frage im Kopf, weil früher, als ich noch in Bibliotheken gegangen bin, also zur Schulzeit, da war es halt so, da gab es gar nicht, ich meine, wir haben uns damals eher um Musikkassetten geprügelt bei den bei den Bibliotheken und nicht um Videospiele oder so, das gab's da alles noch nicht. Aber da war es halt so, dass die alle haben wollten, waren immer verliehen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt, also es ist jetzt 4 Wochen her, dass das neue Assassin's Creed Release ist, ich würde das jetzt gerne mitnehmen. Hast du eine Chance, das zu bekommen, oder ist es dann eh erstmal so, ja, völlig hilflos? Aber wie gut funktioniert da dieses Reserviersystem? Wie viele Kopien können die in einer Filiale haben? Und wie lange darfst du ein Spiel behalten, wenn du es nicht nur eine halbe Stunde spielen willst?
Also vorab erstmal auch an euch und dann genau an alle Zuhörende, geht zu euren Bibliotheken und quatscht die Leute an, weil die sind dankbar dafür, wenn Leute sagen, ey, pass auf, es gibt diesen neuen Manga, der ist super krass, bitte bestellt den, weil es kann sein, dass die Leute da sitzen und gar keine Ahnung von Mangas haben oder von Videospielen und sich denken, ja, dann bestellen wir mal FIFA 5-mal und einmal Elden Ring oder sowas halt. Und wenn ihr sagt so, ey, wir wollen Elden Ring, wir wollen Elden Ring, wir wollen Elden Ring, dann kaufen die vielleicht 5 Exemplare davon. Und da sind die wirklich, wirklich, wirklich dankbar. Oh, und nebenbei erwähnt, die haben auch fucking geile, gute, mega, mega viele Brettspiele. Und Brettspiele, wissen wir alle, brauchen Zeit. Liebe. Deswegen leihst du dir eins aus, kriegst es einen Abend hin in einem Jahr mit deinen Freunden zu spielen und dann leihst du es nächstes Jahr nochmal aus. Anyway, auf jeden Fall, ich glaube, die Ausleihfrist bei neuen Sachen sind 2 Wochen und bei regulären Sachen 4 Wochen. Du kannst auch online nochmal verlängern. Und demzufolge bin ich der größte Fahnenschwänger für Bibliotheken, weil es ist perfekt für, ich will mal kurz reinschauen. Oder halt, wenn es finanziell nicht gegeben ist, dass man sagt, ich will trotzdem Spaß an Popkultur haben und alles konsumieren können, ohne halt dabei mein Portemonnaie zu leeren.
Ja. Ich finde halt, der Game Pass funktioniert für mich nicht auf demselben Level wie eine Videothek, weil ich erinnere mich früher daran, ich habe da teilweise so schrottige Spiele gespielt, ne? Ich habe dann, zum einen habe ich die Ratchet & Clank-Serie für mich entdeckt, nicht schrottig, finde ich cool, auch heute noch, aber sowas wie das Shrek-Lizenzspiel. Geil. Hab ich damals gespielt, was halt richtig scheiße war. Aber dadurch hat man halt irgendwie Zugang bekommen. Und der Game Pass, da würde ich es mir runterladen, dann würde ich vielleicht zwei Minuten spielen und sagen, ey, es ist scheiße und wieder deinstallieren.
Aber bist du damals alleine in die Videothek gegangen oder hattest du immer einen Kumpel dabei, der jetzt am Wochenende bei dir gepennt hat und deswegen wurde das einfach so zu einem geileren Event? Weil sowas bei mir immer.
Both.
Und das ist dann so, ja, dann leihen wir uns Alien Trilogy für die PlayStation aus und dann ballern wir das ganze Wochenende durch oder sowas. Und das hätte auch damals schon nicht funktioniert, glaube ich, wenn ich einfach meinen Kumpel das ganze Wochenende bei mir auf der Couch rumgehangen hätte oder sowas. Und das ist so die Zeit, die ich mir zurückwünsche, 100%. Auch finanziell, du hast es vorhin so nebenbei gesagt, so für 2 Euro leihe ich mir ein Spiel 3 Tage aus, das wird heute nicht funktionieren. Heute werden, glaube ich, die Preise für 20 Euro kannst du dir ein Spiel 1 Tag ausleihen, keine Ahnung, aber ja. Aber die Zeit wünsche ich mir auf jeden Fall auch zurück. Ich fühle das komplett, was du erzählst.
Aber das war so geil, ne? Dann bist du da reingegangen, da hing diese Schlüsselanhänger und dann hast du den genommen, bist vorne hingegangen, dann hast du diese Disc bekommen und was, oh yes. Und dann, das ist das, was ich meine, du hast dann so ein Commitment, ne, weil du sagst, ich habe das Spiel jetzt 3 Tage, ich werde es jetzt auf jeden Fall 3 Tage spielen, wenn es dann scheiße ist, dann gebe ich es halt zurück und fertig. Aber beim Game Pass, ich kann es einfach nach 5 Minuten löschen, weil ich denke,
Was ich traurig finde, meine allerletzte Erinnerung an einer Videothek ist hier in Berlin passiert, vor 6, 7 Jahren oder sowas halt. Wir waren in der Videothek drin. Das war eine der allerletzten Videotheken hier in Deutschland oder Berlin auch. Und wir haben einen Film geguckt. Also wir haben geguckt, was gucken wir. Und dann haben wir einen Film gefunden, der uns angesprochen hat. Und wir so, geil, lass den mal aus. Und dann haben wir so, ah fuck, der ist schon komplett verliehen. Und dann habe ich in der Videothek meine Amazon Prime App aufgemacht und geguckt, ach, die haben den Film ja auch zum Ausleihen. Und bei Amazon Prime zum Ausleihen, da hast du den ja irgendwie 48 Stunden oder sowas halt, war sogar günstiger, als den aus der Videothek auszuleihen. Und dann war ich so, the future is happening now.
Du wusstest, Streaming killed the Videothek.
Ja, und dann war auch ein Jahr drauf oder so die Videothek auch dann tot. Also es war so, das fand ich so krass, genauso wie Bankfilialen, wie die einfach immer weiter aus dem Stadtbild so weg, zack, zack, zack. So, das sind nur noch Geldautomaten. Wer braucht denn schon eine Bankfiliale heutzutage? Ja. Ach, schön. Schöner Einstieg. Danke, Marvin.
Gerne. Was man sich aber natürlich nicht ausleihen kann, sind DLCs. Und da ist nämlich jetzt ganz kürzlich einer rausgekommen, lieber Chris und lieber Kuro. Zu Elden Ring wollt ihr darüber reden? Wahrscheinlich brennt euch das tierisch auf der Seele. Und jeder wartet natürlich auf den 95-minütigen Monolog, den ihr jeweils führen werdet. Mich halb eingeschlossen.
Okay, Kuro hat ja schon gesagt, er würde gerne über Skateboard-Spiele reden. Soll ich über Elden Ring reden?
Ich kann auch sehr gerne 4,5 Tage über Elden Ring reden.
Gut. Elden Ring ist rausgekommen. Der DLC Shadow of the Erdtree ist, wie zu erwarten war, extrem, extrem gut. Das, Das Einzige, was mich traurig macht bei dieser Sache, war, dass Kuro und ich nicht gleichzeitig anfangen konnten, wie es bei Elden Ring der Fall war, denn das war eine wundervolle Reise mit sehr, sehr vielen langen Sprachnachrichten, weil wir halt immer ungefähr an derselben Stelle waren, oder wenn nicht, dann haben wir es halt spoilerfrei formuliert, aber es war halt irgendwie auf Augenhöhe. Jetzt durfte Kuro natürlich schon ein bisschen früher in die Sache eintauchen und ich habe einfach die nächsten 2 Wochen immer nur geschrieben, Kuro, bitte nicht, bitte nicht sagen.
Ich habe mich dran gehalten.
Hast du, voll. Vorbildlich. Ich weiß auch, wie schwer dir das gefallen sein muss, aber dann ja, irgendwann durfte ich auch rein und fuck ja, es ist fantastisch. Also ich spare mir jetzt die großen 95-minütigen Monologe für die komplette Ausgabe, die wir bei Darf ich vorstellen aufnehmen werden, aber hier mal zusammengefasst. Der DLC ist eine Erweiterung, oder ich zitiere meinen liebsten Gaming-Journalisten, C. Kurowski, der gesagt hat, Elden Ring ist fantastisch und mehr von Elden Ring ist einfach nur mehr fantastisch und genau so fühlt sich an. Also es ist einfach exakt das. Also du kommst rein, was ich unbedingt hervorheben muss, weil ich glaube, das ist eine Sache, die Schule machen wird und die wahnsinnig, wahnsinnig geil funktioniert hat hier. Es gab schon immer From Software DLCs. Das Problem, das diese DLCs hatten, war, dass du sie dir unabsichtlich eventuell zu einfach machen konntest, indem du mit einem zu großen Charakter, also vom Level her, in den DLC gegangen bist. Und so gab es dann zeitweise Dialoge mit, ich weiß noch genau, mit meinem Bruder, wo ich gesagt habe, der Boss ist richtig knackig, der erste Boss vom DLC von Bloodborne. Und er so, den habe ich beim ersten Try geschafft. Und ich so, das kann nicht wahr sein, wie ist denn dein Level? Und er war einfach 100 Level über meinem. Und so, ja, natürlich fällt er ihm dann leichter. Ja. Das hast du hier nicht. Jedenfalls nicht so sehr. Also klar kannst du es dir immer noch ein bisschen leichter, ein bisschen weniger leicht machen, aber es gibt hier im DLC ein neues Levelsystem mit neuen Items, die du sammeln musst. Und diese basieren halt quasi nicht auf den Sachen, die du im Grundspiel skillst, sondern einfach nur im DLC funktionieren. Und das geht sowohl auf Attack als auch auf Defense. Und das funktioniert so gut, dass du halt da reinkommst und nicht der Eldenlord bist, der eben durch die Lande vom Grundspiel gegangen ist und dem keiner mehr was ausmachen konnte. Ich habe hier den YouTube-Bild und ich kann alles one-shotten. Du gehst da rein und du kriegst auf die Fresse, also unweigerlich auf die Fresse am Anfang. Und du musst erst verstehen, wie das auch wirklich funktioniert. Und ich glaube, auch daher kamen diese ganzen, das Spiel ist zu schwierig, Reviews. Also ja, der DLC ist schwierig, er ist sackschwer und ja, die DLCs von From Software sind immer schwerer als das Grundspiel und heftiger und gemeiner zu dir. Aber hier war es ja wirklich so, dass bei Steam die Reviews richtig in den Keller gingen. Einfach ob der Tatsache, dass sich so viele Leute so schwer getan haben. Liegt bestimmt auch damit zusammen, dass Elden Ring einfach die Tür noch viel weiter aufgestoßen hat für diese ganze Genre.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du dich an die neue Art gewöhnst, also dass du eben nicht mehr hier der König bist, der durch die Lande streift, sondern hier wieder von Null anfängst, dich mit dem neuen Level-System, das du hier hast, mit den Fragmenten anfreundest und dann, dir musst du halt wieder, du bist halt wieder in der Gosse, ne? Du stehst aus dem Schlamm auf, klopfst den ab und dann fängst du wieder von unten an. Du kommst wieder dahin. Du kommst auch im DLC wieder dahin, dass du die härtesten Bosse, die dich beim ersten Mal durchspielen Tage und Wochen peinigen, in 15 Sekunden töten kannst. Mhm. Aber der Weg ist halt steiniger und wenn so ein DLC neu rauskommt, sind die ganzen YouTube-Videos noch nicht da, die dir helfen, wie du diesen Bild findest. Mhm. Und das war, also, ich glaube, deswegen gab es hier ein bisschen Differenzen bei der Schwierigkeitsdebatte. Für mich ist die Schwierigkeit völlig in Ordnung. Sie hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Jetzt bin ich aber halt auch jemand, der gerne durch die Hölle geht. Es gibt aber auch hier wieder 1000 Wege, sich etwas leichter zu machen, je gründlicher du bist. Es ist eben hier wegen den Fragmenten, die du sammelst, so je gründlicher du bist, desto einfacher wird's. Es gab auch jetzt schon einen Nerf im Spiel, nach einer Woche nach Release, glaube ich, oder ein Wochenende nach Release ist passiert, ich weiß es nicht, ein paar Tage jedenfalls. Mhm. Und der hat das nochmal ein bisschen angepasst und sowas. Worldbuilding ist crazy. Für mich ist das Worldbuilding tatsächlich das Beste, was sie seit Dark Souls 1 gemacht haben und das ist ja echt der Magnus Opus, was das angeht. Das Worldbuilding ist sogar so gut, dass sie jetzt deswegen Probleme gekriegt haben mit der eigenen Weltkarte, die auch so schon wahnsinnig geil funktioniert. Also auch hier mit Timo und Marvin, ihr habt ja jetzt auch wieder gespielt und wieder angefangen. Ja. Aber die Karte ist halt wahnsinnig cool. Also hilft sehr bei der Orientierung. Das Ding ist, das Worldbuilding von Shadow of the Erdtree ist sehr vertikal auch gehalten.
Ah.
Und deswegen wünschte ich mir manchmal vielleicht bei der Karte so eine Art Ebenensystem, dass du so eine Ebene weiter runterschaltest und dann die Höhlensysteme siehst, von denen es zuhauf gibt und sowas. Aber
okay.
Also das habe ich wirklich bei jedem bemerkt, der versucht hat, irgendwo in ein Gebiet zu kommen und da nicht hin konnte, weil man eben 50 Meter Höhenunterschied hat oder so. Mhm. Man mit Erkunden findet man irgendwann alles. Aber es ist halt nicht so, dass du sagst, ich gehe jetzt in das Gebiet rechts und lauf einfach nach rechts und sehe da eine Treppe. Also manchmal läufst du nach links, oben, rechts, runter und dann kommst du dahin. Ist fantastisch, aber da ist die Map manchmal sehr verwirrend.
Mhm. Manchmal ist es halt auch einfach so ein ganz unscheinbarer Pfad am Rande der Karte, wo du 800 Mal dran vorbeigelaufen bist und gedacht hast, hey, okay. Dann. Du hast es nicht mehr erkannt, dass da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man da noch langlaufen kann. Also es gibt, also so geil die Welt in Shadow of the Erdtree ist, und so groß sie ist, überraschend groß, fand ich, ist es hin und wieder, um halt zu den letzten quasi Gebieten zu kommen, die du die ganze Zeit schon irgendwie gesehen hast und du denkst, ja, irgendwie kommt man doch dahin. Das sind so stellenweise Schleichwege. Da muss man schon sehr aufmerksam sein und die Karte hilft da, so schön sie ist, leider nur selten.
Crazy.
Ich finde, Chris, du hast das eben auch ein bisschen zu runtergespielt, so, ja, Timur, du hast ja wieder angefangen und Marvin, ne? Ich habe das zum ersten Mal gespielt, ich dachte, das ist jetzt hier ein Riesen-Event und Happening und alle sind so, oh mein Gott, Marvin hat angefangen, Elden Ring zu spielen, wie krass und cool, und stattdessen ist es jetzt so einem Nebensatz gedroppt worden, ich bin gerade richtig.
Warte, Marvin, oh mein Gott, du hast Elden Ring gespielt?
Elden Ring?
Das ist ja insane!
Oh mein Gott! Läuft weg. Ich bin aber auch völlig durch. Also, das ist
dieses Kissen wegschmeißen, was da gerade passiert. Weg. Das ist die Reaktion, die ich erhofft und erwartet habe. Das ist, Philips Table.
Kuro legt seine komplette Wohnung gerade. Ihr seht es nicht, aber.
Kuro hat sein T-Shirt ausgezogen.
Nackt. Ich wusste nicht, dass ich heute noch einen nackten Kuro sehe, aber gut, das ist passiert. Aber ich finde, das ist die einzig legitime Reaktion darauf, dass ich angefangen habe, Elden Ring zu spielen, nachdem ich mich immer und immer geweigert habe,
Souls-Titel zu
spielen.
Das ist vollkommen. Ach, da ist Kuro. Aber Marvin, wer sagt dir denn, dass wir nicht so reagiert haben, als du uns vor einer Woche gesagt hast, dass du Elden Ring spielst?
Ja, weiß ich nicht. Also,
wir freuen uns sehr,
nicht Marvin.
Da. Das hier wäre jetzt wie das gestellte Foto von der guten Zeit. Aber die gute Zeit hatte ich ja schon, als du es damals gesagt hast. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass du
Elden Ring spielst. Also ich freue mich ja auch für dich sehr, Marvin. Aber es ist ungefähr so, als würde jemand sagen, hey Leute, ich liebe Essen. Und 20 Jahre, nachdem ich alles gegessen habe, probiere ich jetzt mal Pizza. Und alle sind so, yo. Du hättest einfach schon 20 Jahre lang Pizza essen können. Alle haben gesagt, Pizza ist geil. Also just say.
Das ist
eine
perfekte Analogie.
Das Geiles habe ich hier in diesem Podcast noch nicht gesagt. Das ist egal. Ich bin auf jeden Fall.
Okay.
Kuro, zieh dein T-Shirt wieder an. Die Feier ist zu Ende.
Nein, also was ich einfach nur sagen wollte. Ich habe leider das, was du mit Kuro im kleinen Maße hattest, habe ich leider jetzt gerade mit allen auf der Welt, weil ich laufe durch diese Welt und ich gehe dann in so eine Höhle rein und habe nachdem, okay, kurze Story. Ich bin da angefangen, ne, bin an so einem Strand entlang gelaufen, dann gab es da eine Höhle, kam dann nicht rein, weil dunkel, ich hatte keine Fackel, scheiße, ja, wieder rausgegangen. Habe mir aber den Ort gemerkt. Dann weitergelaufen, Stuff gemacht, irgendwann einen Händler gefunden, der hat Fackeln verkauft. Ich so, oh, Fackeln, jetzt kann ich Feuer, jetzt kann ich da hingehen. Hingegangen, mich da geil durchgekämpft, meinen ersten Boss besiegt und habe mich richtig nice gefühlt.
Nice.
Und dann komme ich so auf einer Insel, wo ich ursprünglich mal hin wollte, weil ich dann getestet habe, ob ich schwimmen kann.
Kann man nicht.
Nicht.
Gum-Gum-Frucht gegessen, deswegen.
Weil ich so, fuck, wie komme ich darüber? Bin genau auf dieser Insel rausgekommen und dann steht da so, Kathedrale der Drachenkommunion. Und ich bin so, oh! Drachenkommunion, das klingt geil und mächtig und das sind so Geschichten, die ich dann teilen will. But no one cares, weil jeder ist so, ich war vor 2 Jahren da, Brunnen, also du musst es mir nicht sagen.
Ich fühle den Schmerz.
Aber we care, das ist schon gut.
Ja, und das ist auf jeden Fall der kleine Struggle, den ich gerade habe, weil ich immer wieder so Sachen erlebe, wie, keine Ahnung, ich hatte jetzt gestern oder vorgestern auch den Fall, da bin ich so durch den Sumpf gelaufen. Und dann spawnt auf einmal bla 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 der Blutige und ich bin so, okay. Und dann hatte ich so ein PvP-Kampf, nur dass natürlich ein NPC war. Mhm. Und es war ganz aufregend für mich, weil ich ihn erst ganz lange nicht geschafft habe. Und dann habe ich in der Höhle, habe ich dann nochmal so einen Punkt gefunden, wo ich kurz in Anführungsstrichen speichern konnte, wo ich dann auch einen Zauber gewechselt habe, mit dem ich dann den Gegner aber geschafft habe. Und das hat sich einfach so insane gut angefühlt.
That's the point.
That's oder the allein point. In diesem Sumpf auch so ein Drache, der
ja.
so.
Ja.
Den habe ich so, oh, ein Drache, krass. Ja. Und dann so zwei Spielstunden später, ich bin jetzt bei ungefähr 10, treffe ich so einen Dude, der sagt mir, übrigens, da im Sumpf ist ein Drache. Und ich so, du hättest mich gewarnt.
You don't say.
Ja. Geil. Das Witzige ist, er hätte dir tatsächlich sogar auch bei dem PvP-Kampf geholfen.
Nein. Aber da ist so ein Jäger gespawnt. Der war so Gülden.
Achso, ja, das war er wahrscheinlich.
So, ja. Geil, das ist ja, super, perfekt. Marvin. Das, ich
aber
freu mich
also
so
jetzt mal
sehr.
Runtergebrochen, 10 Stunden, wir wissen, das ist bei Elden Ring quasi noch nichts, aber was ist jetzt dein Mini-Fazit nach 10 Stunden? 10 Stunden später.
Ja, also ich bin ja immer noch so ein bisschen in der Phase, dass ich jetzt nicht so unendlich Bock auf Videospiele habe, aber alleine, dass ich jetzt mal so 2 Stunden am Stück Elden Ring spielen kann, ist ein gutes Zeichen.
Ich glaube, dafür
die Welt
ist das
ist
richtige
auf jeden
Game.
Fall total interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch die TikToks, die ich überall sehe, gestern war da so ein Typ, ey, der hat ein Spell gecastet, wo so Rollen runtergingen und dann kam eine zweite Rolle und hat die erste Rolle kaputt gemacht, dann hat er nochmal den Spell gecastet, ist nochmal eine Rolle runter, die zweite Rolle kaputt gemacht und dann hat er irgendwie so ein Armor-Set und einen Skill bekommen. Und das sind so diese Details, wo ich denke, ich muss mir jede Ecke von dieser Map angucken. Deswegen laufe ich immer am Rand entlang, guck, kann ich hier irgendwo runterspringen und ist da dann noch irgendwas? Oder gibt's hier irgendwo eine Höhle, wo ich reingehen kann? Und ich bin sehr akribisch im Suchen und versuche so alles mitzunehmen.
Ab und zu mal so eine Wand mit dem Schwert einmal so attackieren.
Habe ich auch schon ein paar Mal probiert. So eine Wand, die sass aussieht, einfach mal kurz dran klopfen. Okay, ist nix. Weiter geht's.
Spielst du online, Marvin?
Nee, ich habe kein PS Plus.
Ah, damn.
Ah, shit, das geht gerade. Oh, okay.
Ich spiele cool. offline.
Weil sonst würden dir auch die ein oder andere Nachricht, die am Boden liegt, bestimmt auch helfen oder so. Das ist ganz cool.
Ja, ich hatte nackte Welt einfach.
Ich hatte neulich den Gedanken, so wie abgefahren das sein muss für Leute, die jetzt mit Elden Ring anfangen. Und dann halt, also es ist ja einfach so ein Spiel, also du wirst halt einfach 200 Stunden brauchen. So. Mhm. Und dann auf dem Weg dahin kommst du da an dieser einen Stelle vorbei, interagierst mit dieser einen Person, kommst du ein neues Areal und das ist dann der DLC, was für mich eher so, für mich wirkt Shadow of the Erdtree eher so wie war jetzt dieses Assassin's Creed, dieser Ableger?
Mirage?
Syndicate, nee.
Also das ist, ja, Mirage. Das ist halt so, für Mirage. Mich ist Shadow of the Erdtree genau das eigentlich. Und dann hast du halt so ein 200-Stunden-Spiel und durch den DLC wird's halt einfach easy zu einem 250-Stunden-Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also Marvin, was wirst du dieses Jahr eigentlich noch spielen?
Nee, aber da machst du auf jeden Fall, also da sagst du was Wahres, denn ich finde gerade der Umfang von dem DLC ist so wahnsinnig und du hast ja auch schon gesagt, das ist so vollgepackt mit Zeug und so, es ist so viel zu entdecken an jeder Ecke. Klar, die Map ist kleiner als die vom Grundspiel, aber ich finde, gerade in den ersten Gebieten habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass du weniger kriegst als bei einem Vollpreistitel. Mhm. Und ich höre jetzt schon die Debatten am Ende des Jahres, ob man einen DLC zu Game of the Year nominieren kann, darf, soll oder was auch immer. Aber meiner Meinung nach ist halt Shadow of the Erdtree kein DLC. Ich weiß, sie nennen es selber DLC. Das Ding ist halt einfach. Der einzige Grund, der Shadow of the Erdtree zu einem DLC macht, ist, dass du Elden Ring dafür brauchst. Und dass du halt im Elden Ring einen Progress brauchst, um in den DLC zu kommen. Aber ansonsten, du hast halt 50 bis 60 Stunden für den ersten Playthrough. Und das ist auch meiner Meinung nach, hat das Spiel mehr Inhalt, mehr Fleisch als andere Vollpreis-From-Software-Spiele.
Man muss Frage an die Elden Bros. Findet ihr, das hätte einfach ein Standalone werden sollen?
Ich liebe es, wie es in Elden Ring integriert ist. Und das liegt daran, dass From Software-Spiele haben immer New Game Plus und das ist immer cool, aber New Game Plus fühlt sich für mich nicht an wie ein weiterführendes Abenteuer. Es fühlt sich für mich an wie ein repetitives Zeug, das ich einfach mache, um mein Bild, den ich jetzt komplettiert habe, im Grundspiel auszubauen. Und das Geile, was Shadow of the Erdtree macht, ist, dir zu sagen, so, dein Bild ist fertig, du bist jetzt Elden Lord. Aber du wirst jetzt nicht nochmal dieselbe Runde laufen, die eventuell im New Game Plus denken, so ja, okay, sie sind doch ein bisschen zu einfach für das, was ich jetzt mit meinem Bild gemacht habe. Die sagen, hier ist noch eine extra Meile mehr und diese extra Meile ist ein vollwertiges Spiel für mich. Und das ist so krass, dass sie es jetzt echt geschafft haben, dass sie dir Aufgaben gegeben haben, die du mit deinem vollwertigen Bild jetzt spielen kannst. Und so hatte ich das eben bei, also ich liebe auch die anderen DLCs. Die DLCs von From waren immer geil, aber so hat sich das für mich nie angefühlt, weil bisher war es halt so, ja, wir haben 5 Bosse, wir haben 4 Bosse, wir haben 3x3 Bosse oder sowas. Und bei Skull of the First Sin, also quasi die Zusammenfassung von allem, was von Dark Souls 2 erschienen ist, da hat sich's dann für mich schon zum Teil so angefühlt, eher so wie ein Director's Cut, weil sie haben halt auch viel am Grundspiel noch geändert. Aber jetzt so, Elden Ring plus Shadow of the Erdtree ist im Zusammenhang, wie sie zusammenspielen und so, ist für mich die perfekte Experience. Also bin ich so gesehen froh, dass es da hinten dran hängt. Aber wenn du mich fragst, ob ich's am Ende des Jahres als DLC bewerten würde, als eigenständiges Spiel, definitiv als eigenständiges Spiel, weil es so verdammt groß ist, sich so verdammt viel Mühe gibt, es so verdammt viel bietet, dass es echt frech wäre. Aber die Frage ist,
hättest du dir gewünscht, dass es einfach auch als Standalone erschienen wäre?
Nee, eben nicht. Also okay. Ich fände es schöner, so wie es jetzt ist, einfach weil ich jetzt zum ersten Mal mit einem vollwertigen Bild aus Elden Ring rausgehe und in den DLC reingehen kann und dann immer noch was erlebe, aber mit meinem Charakter, aber es sich nicht anfühlt wie repetitives NG+.
Wie siehst du das, Kuro?
Ich meine, eigentlich ist es ja quasi ein Standalone. Also natürlich nicht, weil, wie Chris gesagt hat, du brauchst das Hauptspiel, aber wenn man sich halt den Umfang anschaut, die Welt, die Größe, den Preis, kostet 40 Euro, ist halt kein klassischer DLC, ne, so. Mhm. Gesehen, finde ich.
Es ist ja wirklich dann wie Mirage, wie du gesagt hast.
Ja, nur, dass du halt das Hauptspiel brauchst. Ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen überlegt, weil ich die Frage auch echt interessant finde, aber ich glaube, wenn du einfach nur Shadow of the Erdtree spielen würdest, das wäre schon arg kontextlos. Ich meine, das ist vielleicht nicht schlimm.
Stimmt, ja.
Ich meine, wir haben Assassin's Creed, oder ich habe Assassin's Creed Mirage gespielt und ich hänge jetzt auch nicht so sehr in der Assassin's Creed Story drin, aber irgendwie glaube ich, dadurch, dass ja die Geschichte oder die Welt, wie sie präsentiert wird und die Geschichte, die erzählt wird und die Charaktere, die du triffst, das ist ja nicht einfach lineares Storytelling von, ne, Anfang, Mittel, Schluss. Also klar auch, aber du musst ja auch sehr viel irgendwie zusammenreimen. Und ich glaube, auch wenn ich immer noch nicht so richtig weiß, worum es geht in Elden Ring und Shadow of the
Erdtree. Fair.
Sind zumindest die Namen, die im Shadow of the Erdtree fallen, die sagen mir was. Mhm. Und das ist schon irgendwie cooler.
Okay.
Deswegen.
Also man muss, ohne Spoiler, es ist wirklich cool, wie sie die Geschichte aufgreifen, weiterführen, aber auch genug neuen Kram reinbringen. Aber es ist eben, wie Kuro schon sagt, es ist cool, dass da halt auch weitergeführt wird. Ich bin jetzt sehr vage, weil ich wirklich niemanden spoilern will, aber das ist schon ziemlich cool.
Ich finde es einfach bemerkenswert und das spricht halt auch eigentlich so für das Hauptspiel, weil wenn quasi Elden Ring Shadow of the Erdtree Elden Ring gewesen wäre, mit diesem Umfang und dieser Welt, also wenn das jetzt vor 2 Jahren rausgekommen wäre, hätten alle gesagt, ja, ist geil. Also es ist halt
voll. 10 von 10 Meisterwerk, hätten alle gesagt.
Ja. Absolut zufriedenstellend, es ist groß, es gibt viel zu entdecken. Aber die Welt vom Hauptspiel Elden Ring ist einfach noch mal so gigantisch viel größer. Dass das halt irgendwie, dass du dann wirklich Shadow of the Erdtree spielst und denkst so, also das hatte, zumindest hatte ich so ein bisschen die Befürchtung so am Anfang so, ah, schon, das ist jetzt das Gebiet. Und dadurch, dass das halt so geschichtet ist und du so viele verschiedene Ebenen hast, also du kannst dich schon krass austoben, aber am Anfang war ich echt so, also ganz am Anfang war ich echt so, ach, das hätte ja vielleicht ein bisschen größer sein können. Einfach weil halt Elden Ring das Hauptspiel, was Umfang und schiere Größe betrifft, so einen lächerlichen Ausrufezeichen irgendwie gesetzt hat, dass ich das, ja, es ist insane. Also ich bin ein bisschen neidisch auch auf Marvin, weil ich würde gern auch noch mal Elden Ring so mit,
Alter, voll. Löscht
mal, weißt du, steckt mir einfach so eine Nadel in den Kopf, in den Bereich, wo ich Elden Ring abgespeichert habe, damit dieser Bereich abstirbt und mein Gehirn sich einen neuen Bereich für Elden Ring suchen muss. Dass ich halt einfach nochmal das Spiel wie zum ersten Mal erleben
nochmal
kann.
Nochmal zum ersten Mal. Ja, also wenn ich euch so zuhöre, dann fühle ich das auch komplett, dass das ganz besonders sein muss, das zum ersten Mal zu erleben. Und ich versuche es zu genießen und Kann euch auch gerne immer mal wieder erste Eindrücke mitgeben, damit ihr das Gefühl nochmal miterleben könnt.
Und unbedingt, das ist halt auch super cool.
Deswegen ist halt der DLC Shadow of the Erdtree auch so schön, weil es dir quasi dieses Gefühl gibt nochmal. So Elden Ring zum ersten Mal zu spielen. Wenn du in das neue Areal kommst, läufst durch so einen kleinen Gang und dann siehst du, wie am Anfang von Elden Ring, wenn du da aus dieser Höhle kommst, Limgrave, nach dem Aufzug, du machst das Tor auf und du siehst überall irgendwie interessante Orte und denkst so, boah, da kann ich hin. Und das hast du in der Erweiterung exakt genauso. Du kommst raus und siehst so, oh, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich sehe hier links und ich sehe da noch was und ich sehe da noch was und dort. Das ist mir alles unbekannt und ich kann das alles wieder erkunden. Deswegen ist es eigentlich cool, dass du mit der Erweiterung, dass du zweimal diesen Limgrave-Moment haben kannst.
Geil. Ja. Was natürlich überhaupt nicht überrascht, dass euch das Spiel gefällt. Also ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat schon irgendwie damit gerechnet, dass ihr positiv darüber reden werdet. Ebenso wenig überrascht es mich, wenn irgendwie so random Sachen bei uns im Chat gedroppt werden. Und ich platziere das jetzt einfach und ich gucke dann, was passiert, wenn ich sage Watch Dogs Legion.
Ja, also what ganz ehrlich, ich habe das gelesen und war wieder so.
Also das musst du mir wirklich erklären, Timo.
Also man darf
was
ja nicht.
Was ist los?
He who Nein, not ich hab's nicht gespielt. Aber ich hab's nicht gespielt.
So ein klassischer Moment.
Aber ich habe letztens, ich habe es mir gekauft, es ist der Steam Summer Sale. Ich habe letztens mit einem Kumpel Pachu wieder.
Du wirst es nie spielen, nie.
Nein, natürlich werde ich es nie spielen. Aber ich habe letztens mit meinem Freund Patrick, haben wir so das Gespräch gehabt, so, dass ja alles digital ist und man hat so viel Abos und dann, was ja auch bei Steam ganz oft der Fall war, dass einfach dann, du hast ein Spiel gehabt und dann war es auf einmal nicht mehr dein Besitz und wenn Games im Game Pass sind, dann spielst du die und dann sind die auf einmal nicht mehr im Game Pass drin und sowas halt. Und Imi kam dann auf die, also er sammelt halt total gerne Filme, also so wie manch anderer Kuro zum Beispiel Vinyl sammelt er gerne Filme. Ich finde persönlich ja eine DVD und eine Blu-ray eher unsexy. Was ich sammle, sind Bücher. Und dann kam er auf die Idee, oder halt generell dieses Videospiele besitzen, so dass du weißt, das ist jetzt meins und ich liebe meine Steam-Bibliothek, weil ich finde, Steam ist der Beste in den ganzen. Ich hasse Discs. Ich hasse es, dass ich so viele Videospiele hier rumfliegen habe und verkaufe die auch ganz oft. Was Marvin ja nie macht. Marvin sammelt die ja auch alle ganz gerne.
Love it.
Ja, und deswegen habe ich letztens beim Steam Summer Sale, war ich so, ey, ich habe jetzt Fuck You Money und das gebe ich aus. Ich habe mir so Sachen geholt, wie zum Beispiel Batman Arkham Knight. Habe ich schon längst durchgespielt. Werde ich never ever weiterspielen. Vielleicht den DLC, weil den habe ich noch nicht gehabt. Dragon Age, wie heißt der letzte Teil? Inquisition. Der nächste steht vor der Tür. Ich werde Dragon Age nicht spielen, aber es waren 3 Euro. Und ich war so, who knows? Steam Deck im Garten, 2 Stunden, Dragon Age, let's go. Und dann ist auch Watch Dogs Legion mit dabei gewesen. Und aber auch Granblue Fantasy.
Yes,
endlich sind wir wieder vereint. Back. Es ist wieder da in meiner Steam-Bibliothek. Und ich habe jetzt den ersten Boss, wenn man es so nennen darf, gelegt und ich freue mich schon sehr, wenn das Endgame kommt und es diesen Monster Hunter Vibe bekommt. Anyway, aber Watch Dogs Legion war nur Shit Talk. Ich bin auch momentan Elden Ring drin und es ist so geil, weil einfach ich habe zum allerersten Mal nach
Bist
2 Jahren
du denn
Releases,
durch? Ganz kurz?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte 38 Stunden drin. Nee, 40. Anyway, auf jeden Fall habe ich es geschafft, mich nie zu spoilern, was die Karte angeht, weil das ist ja auch so ein geiler Moment, wo du bist so, oh Gott, jetzt kommt nochmal die neueste Karte und bla bla. Ja. Und habe dann jetzt also ein Kumpel von mir hat auch angefangen wieder. Er hat mir eine Karte geschickt von Faxtra Life, wo drauf steht, in welches Gebiet du gehen solltest, mit welchem Level. Und da habe ich zum allerersten Mal die Actual Size von der Elden Ring Karte gesehen und ich habe einfach noch 5-mal mein Elden Ring vor mir und bin so, ja, na klar. Und ich dachte, ich habe schon was gesehen, Alter. Na, auf jeden Fall, was sehr, sehr hilfreich ist, ist halt zu wissen, in welches Areal du gehen sollst, mit welchem Level. Und ich habe einfach sehr viel Backtracking gemacht diesmal. Also ich habe nicht nach Progress mich gerichtet und gedacht so, oh, da muss man hin, sondern ich war so, ey, ich bin jetzt in diesem Bereich, mal gucken, was es hier noch gibt. Und ich habe fucking 2 Great Enemies noch gefunden und gefällt, weil ich einfach so gefühlt OP war. Hat sich ein bisschen wack angefühlt, weil ich habe den First Try gelegt und es war so zack, 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 Great Enemy fällt. Ich war so, oh nö. Aber ihm ja doch, weil es war ja kein Cheaten. Es ist ja in Elden Ring drin. Ja. Und ich habe wieder richtig, richtig, richtig Spaß und einfach dieser Hype momentan. Das ist total schön, dass Marvin auch angefangen hat und sowas halt. Und ich fand's crazy, wie viel ich verpasst hatte Einfach nur, weil ich dachte, ich muss jetzt voranschreiten bis zum nächsten. Immer so, nee. Ist so ein bisschen wie bei Zelda. Ey, erfreu dich an der Welt, an dem Setting, anstatt dass du Progress machst und das Spiel durchspielst. Weil du kannst das Spiel gar nicht durchspielen, wenn du einfach nur gerade nicht durchläufst. Von daher, voll, let's go.
Voll. Aber das, was du gerade sagst, ist auch ein Phänomen von Elden Ring, dass du nicht umgehen kannst, denn du wirst Momente haben, wo du in Gebiete kommst, wo du vielleicht noch ein bisschen zu unterlevelt, noch ein bisschen zu klein bist. Ja. Und da wirst du dich schwer tun und du kannst dich da trotzdem durchbeißen. Mhm. Aber zwangsläufig, natürlich gibt's genau die andere Seite. Du wirst immer zu irgendwelchen Gegnern kommen, wo du dir denkst, naja, vor 3-4 Stunden oder vor x Leveln wäre das einfach ein härterer Kampf gewesen. Den habe ich jetzt geruffelstompt. Absolut. Und das ist völlig in Ordnung. Die Bosse werden dann schon noch dafür sorgen, dass du in
Schwitzen
kommst.
Aber genau das macht Elden Ring doch direkt zum Start des Spiels. Du kommst aus diesem Tempel, aus diesem Tutorial-Tempel da raus und dann ist da dieser Erdwächter oder wie der heißt, auf seinem Pferd und der gibt dir erstmal so heftig auf die Fresse und sagt dir, du kannst an mir vorbeilaufen, weil you can't hit me right now. Und ich hatte es jetzt nach 8 Stunden ungefähr, dass ich nochmal zu ihm hin bin, wollte ihn nochmal probieren und ich habe ihn einfach gelegt.
Let's go, GG.
Und war so, okay, der Progress ist da, ich fühle es auf jeden Fall und das finde ich irgendwie ganz schön. Aber Elden Ring ist ja nicht das Einzige, wo man super viel Zeit drin verbringen kann. Anscheinend kann man auch sehr viel Zeit darin verbringen, die eigenen Decks, die man zu Hause hat, in Skate nachzubauen. Wie insane, wie lange hat das gedauert, Kuro? Das sah so krass aus.
Es hat tatsächlich nur 5 Minuten gedauert, weil
was?
What?
Die Modding-Möglichkeiten in Skater XL, meine neueste Sucht, die sind vielfältig. Und es hat eine Community, die sehr leidenschaftlich ist. Und ich habe halt mir ein paar Decks runtergeladen und die waren halt schon alle quasi so vorgefertigt. Und ich musste einfach nur noch die Grafik von meinem Deck. Gibt's natürlich im Internet, weil, ne? Das Internet hat alles und dann habe ich's ausgetauscht und fertig. Und es ist ja nicht nur mein Deck, es sind auch meine Rollen und es sind auch meine Trucks und es ist alles, was mein Skateboard hier im Hintergrund hat, habe ich jetzt auch in Skater XL. Und Skater XL ist irgendwie so ein faszinierendes Spiel, weil es ist eine Skateboard-Simulation und von denen gibt es ja aktuell nicht so viele. Es gibt noch Session. Irgendwann kommt Skate zurück von Electronic Arts, wird Free-to-Play, mal gucken, was das wird. Und ansonsten Tony Hawk Pro Skater Remake, ja, schön und gut. Aber aktuell kann man sich halt höchstens auf Session und Skater XL konzentrieren. Und Session.
Aber das ist nicht neu rausgekommen, oder?
Nein, ich habe gerade geguckt bei Steam, ich habe es mir gekauft. Also hier steht zuletzt gespielt Februar 2020. Ich meine, da war es im Early Access, da habe ich mir Skater XL geholt, aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Weißt du das? Also, oder hast du jetzt nur hinten raus reingeguckt?
Also, was ist in der Zwischenzeit passiert? Das ist absolut egal, weil niemand, der Skater XL spielt, spielt die aktuelle Version. Also,
wieso?
Das Problem ist, ich würde direkt am Anfang empfehlen, spielt Skater XL nicht auf der Konsole. Es ergibt keinen Sinn. Spielt es auf dem PC. Wenn ihr das auf Steam habt, dann kann man ja in den Eigenschaften die Version ändern und dann spielt ihr die Alpha-Version. Weil dafür gibt es die meisten Mods. Und nur mit den Mods macht Skater XL Sinn. Denn es gibt verschiedenste Mods, die Einfluss darauf haben, wie, also du kannst halt so super viele Physikspielereien dann anpassen, ne? Wie krass ist die Schwerkraft, wie hoch kannst du deinen Olli springen, du kannst einstellen, wie in verschiedenen Situationen deine Füße auf dem Brett stehen. Das heißt, du kannst komplett zu 100% so einstellen in Skater XL mit Mods, wie du auch in echt auf deinem Skateboard stehst. Du kannst einstellen, wie die Fußposition bei Grabs ist. Du kannst alles Mögliche einstellen. Und nur dann macht Skater XL tatsächlich Sinn oder auch Spaß, weil abgesehen davon hat das Spiel nichts. Es hat Maps, ja. Es hat ein paar Challenges, okay, fein. Aber es gibt keine wirklichen Missionen. Es gibt keine Story. Es gibt keine Charaktere, mit denen du interagierst. Es gibt keinen Shop, wo du verdienst Geld dadurch, dass du irgendwas machst und dann gibst du es im Shop aus. Du bist einfach nur auf der Karte und du skatest. Mehr hat das Spiel nicht. Und
crazy.
Am Anfang war ich so, also deswegen habe ich halt ganz gerne Session gespielt, weil in Session kannst du mit Leuten interagieren, die geben dir Aufgaben, mach das. Oh, hier mach mal ein Fotoshoot. Ne? Und das fehlt mir eigentlich in Skater XL auch, aber gleichzeitig fehlt es mir nicht, weil im Gegensatz zu Session hat Skater XL Multiplayer. Das heißt, du joinst irgendwie einem Server und da sind ein paar Leute auf den Maps unterwegs und das ist eigentlich, ist das wie das echte Leben. Du skatest einfach.
Skatepark.
Ja. Und wenn du halt diese Mods hast und dir halt die, das Gameplay und die Physik und wie dein Protagonist mit dem Skateboard interagiert, ein bisschen einstellst, dann ist das einfach so eine realistische, unterhaltsame Simulation des Skatens. Also wie befriedigend es sein kann, dass du einfach nur an einem Spot bist und du denkst so, ah, hier ist so ein, keine Ahnung, sind ein paar Treppen mit einer Rail und hier will ich einen coolen Trick machen. Und das habe ich, und Shoutout an Micha, unserem Cutter bei Game 2, der halt einiger Zeit Skater XL spielt. Und ich habe ihm zugeschaut und ich dachte, ey, da habe ich Bock drauf. Und gestern Abend haben wir dann, zusammen sind wir geskatet. Und ich habe das...
Geil.
Wir haben geschrieben so um 19 Uhr, um 7:30 waren wir dann auf einem Server und das nächste Mal, dass ich auf die Uhr geguckt habe, war 12:30 morgens.
Krass.
Und wir sind einfach nur durch die Gegend geskatet, haben ein paar Spots gefunden, haben da irgendwie ein paar Sachen ausprobiert, dann mal die Map gewechselt, sind da mal rumgeskatet und das...
Geil. Das klingt also super geil.
Ich finde es abgefahren, wie ein Spiel so wenig bietet, ne, an Dingen, aber gleichzeitig so viel bietet an Dingen. Also es ist so schwer zu erklären, aber es ist...
Es füllt halt genau diese wholesomeness Skateboard-Kerbe, die du da irgendwie bei dir drin hast, ohne dass du wusstest, dass sie gefüllt werden muss, aber du siehst es bei deinem Kumpel und denkst dir, fuck ja. Und dann, ich kann mir das so richtig gut, ich habe einfach von der Erzählung, die du gerade machst, habe ich Bock, das Spiel zu installieren und loszuskaten.
Ich habe auch ein bisschen überlegt, woran das liegen könnte, weil normalerweise bin ich auch jemand, der so, ah, ich hätte gern irgendwie ein Ziel, ne, oder Progression so gesehen, aber die Progression oder den Fortschritt hast du einzig und allein in der Steuerung.
Ach so.
Und ich musste halt an so Spiele denken wie, keine Ahnung, Elite Dangerous oder sowas. Mhm. Also so komplexe Spiele, mechanisch, ne, weißt du, wie schwer ist das am Anfang, wenn du Elite Dangerous spielst, einfach zu landen mit deinem Schiff. Das braucht auch Stunden. Und genauso ist es irgendwie der Fortschritt, warum Skater XL dann so Spaß macht, ist, weil du irgendwann verstehst, wie die Steuerung funktioniert und ein bisschen besser halt einfach skaten kannst tatsächlich.
Wie war bei Skater XL, war das jeder Fuß ein Stick?
Jeder Fuß ein Stick und ich habe es so eingestellt mit der Mod, dass du halt das Brett auch catchen musst. Das heißt, du machst einen Trick und musst dann, ne, wie ist es, in Tony Hawk machst du unten links Viereck und du machst den Trick und der sieht in 10 von 10 Fällen genauso aus und du musst dich eigentlich nur darum kümmern, dass du nicht seitlich landest und automatisch aufs Maul legt. In Skater XL hast du für das linke und das rechte Bein hast du einen eigenen Analogstick und je nachdem, wie du den Stick bewegst, machst du einen unterschiedlichen Trick und ich habe so eingestellt, dass ich halt die Sticks dann nach unten drücken muss in der Luft, um halt das Brett zu catchen.
Gegen das Board zu pushen, ja.
Krass. Und das ist, ey, einfach nur irgendwie über ein paar Treppen einen geilen Trick landen. Und das sieht cool aus oder es fühlt sich butterweich an, wenn du irgendwie irgendwo entlang grindest und du landest den Trick und denkst dir, oh, das war nice. Kann ich, geil, fühl ich aktuell den ganzen Tag spielen.
Geil. Das ist ungefähr so wie Timos Trick gestern.
Ja.
Ja.
1:1.
Nur, dass ich, falls ich mich aufs Maul lege, nicht 2,5 Tage mein ganzer Körper wehtut.
Fakt.
Fair enough.
Und es ist auch eine Sache noch, es ist irgendwie so ein super doofes, simples, aber irgendwie auch geiles Gefühl, dass ich mit meinem eigenen Skateboard, das ich zu Hause habe.
Ja. Also, hier ist jetzt auspackt, da ist es.
Deck,
es sieht wirklich genau so aus.
Einfach aus dem Spiel kopiert.
Alter, geil. Einfach wirklich, enjoy, ey. Als hättest du einmal in den Bildschirm reingegriffen und das rausgeholt. Genau so sieht das aus. Insane.
Und damit skate ich halt. Also es ist absolut geil.
Aber ist es denn jetzt so, Kuro, dass, also ich meine, wenn man ja Killerspiele spielt, wird man ja aggressiv und macht einen Amoklauf. Deswegen ist es die Frage, bist du jetzt im Real Life auch besserer Skater?
Also ich glaube schon. Schau ihn dir doch an. Ja. Die Skateboard-Aura.
Ich war jetzt noch nicht auf den Straßen unterwegs. Ich würde vermuten, nein. Also ich hätte Bock, aber ich habe auch mit Kogi schon, auch hier bei uns, Rocket Beans natürlich, der ja auch ein ziemlicher Skater ist. Mhm. Und mit dem habe ich gequatscht und ich habe ihn, bitte bring mir einen gescheiten Olli bei, dass ich irgendwann einen Kickflip kann. Ich will, das ist eigentlich so ein Ding auf meiner Bucketlist. Ich will einen Kickflip können. Weil irgendwann kommt dann so ein Typ, so ein Skater, der fährt durch die Gegend in seinem Auto, macht dann so die Seitenscheibe runter, hält an, schreit rüber, do a Kickflip und dann muss ich bereit sein.
Und dann kommt so ein YouTuber mit einer Kamera und ist so, kannst du einen Kickflip, los, mach einen Kickflip. Und dann machst du den, dann ist er so, fuck, kann den wirklich?
Ja.
Krass.
Ey, Kickflip war für mich exakt das, was es für dich war, so Bucketlist-Ding. Und ich habe einmal in meinem Leben einen Kickflip geschafft und dann nie wieder.
Check.
Reicht. Das reicht für mich echt einfach so ein Yo, okay, muss reichen.
Und dann kamen Videospiele.
Aber tatsächlich, Olli geht. Ein gutes Pferd springt ja auch nur so hoch, wie es muss.
So. Ja. Ist ein Fakt.
Fakt.
Und ich würde sagen, damit kommen wir so ein bisschen in die Richtung zu unserem heutigen Spiel, denn ihr habt mal wieder gewotet, dass wir was wir spielen sollen, und das ist beim diesen Mal IndyCar, ein abgedrehtes Indie-Spiel, von dem, glaube ich, keiner von uns so wirklich wusste, was auf ihn zukommt. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich das jetzt gleich entwickelt, vom Gespräch her. Bevor wir zur Infobox kommen, ein kleiner Hinweis: Wenn ihr gerade diesen Podcast hört, ihr sitzt gerade in der Bahn oder auf der Arbeit oder am Kochen oder sonst irgendwas, nehmt euch mal kurz einen Moment Zeit bei Spotify, einfach mal kurz bewerten. Das wäre nämlich super gut. Das hilft nämlich dem Podcast. Das ist mega nice und kostet euch nix for free. Mega gut. Und jetzt
für Lau sagen wir ja.
Der Mann mit den Sprichwörtern. So gut mit den Wörtern, dass er auch jetzt die Infobox macht. Viel Spaß.
Das Indie-Spiel IndyCar erschien am 2. Mai 2024 und ist für die PlayStation, Xbox und den PC erhältlich. In IndyCar spielen wir eine junge orthodoxe Nonne im späten russischen Zarenreich mit dämonischen Stimmen im Kopf. Wichtig war den russischen Spielemachern von Oddmeter dabei die Kritik an Religion, Gehorsam und Hierarchien. Published wurde es vom polnischen 11-Bit Studios, welche ebenfalls uns Titel wie Frostpunk, Moonlighter oder This War of Mine bescherten. Das russische Entwicklerteam von IndyCar sind Kritiker des russischen Angriffskrieges und sind während ihrer Arbeiten am Spiel aus Russland nach Kasachstan ins Exil geflohen und haben dort die Entwicklung des Spiels beendet. Das Spiel erfreut sich einer Metacritic-Wertung von 80 und die Steam-User-Bewertung liegt momentan bei sehr positiv. Sucht man im deutschsprachigen Google nach dem Spiel, werden einem vor allem Feuilleton-Artikel vorgeschlagen, unter anderem von der Taz, FAZ oder dem SWR, welche das Spiel als ein ganz besonderes Erlebnis bewerten.
Geil.
Also ich hatte, während die Infobox lief, hatte ich einen Gedanken.
Ja.
Was ist, wenn die Leute in ihren Bewertungen am Ende noch eine Frage posten oder irgendwas posten, worauf wir dann in der nächsten Folge eingehen müssen?
Das geht nur bei Apple Podcasts, glaube ich. Bei Spotify, das ist, glaube ich, ein reines Sterne-Bewertungssystem.
Mhm.
Dann halt da.
Ey, aber wie krass war die Infobox bitte, oder?
Heftig.
Krass. Ja, wow. Also ich muss sagen, Chris hat das letzte Mal schon echt einen rausgehauen und das war schon same Level.
Geil. Aber ich fand's fast noch ein bisschen geiler, muss ich sagen.
Ey, ich meine, es war auch echt viel rauszuholen bei IndyCar, deswegen sorry, dass es jetzt zu lang wurde mit der Infobox.
Das ist vollkommen okay. Alles so viel Zeit, wie es braucht. Ja. Jungs, lasst uns ein bisschen über IndyCar sprechen. Wie gesagt, ich bin da echt reingegangen und ich hatte gar keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe es auch nur, ähnlich wie Chris das von Benny tausendmal empfohlen bekommen hat, der auch das Intro zu dieser Folge gesprochen hat, das Spiel tausendmal empfohlen bekommen hat und ich wusste aber nicht so wirklich, was mich erwartet. Ich habe nur gehört, es ist gut, es ist krass, es ist wow. So, okay, ja, lasse ich mich mal drauf ein. Und ich versuche es jetzt mal gerade so mit zwei Sätzen inhaltlich zusammenzufassen und dann könnt ihr ja vielleicht eure ersten Eindrücke mal teilen. Es geht nämlich im Prinzip um die namensgebende Indica, eine Nonne aus einem Kloster, die aber dort eher weniger gemocht wird. Man spricht sogar davon, dass sie nicht geliebt wird. Und sie bekommt quasi relativ schnell die Quest, hier liefer diesen Brief aus. Im Laufe der 2 Stunden merkt man aber, dass dieser Brief eigentlich nur ein Weg war, um sie loszuwerden, weil das Kloster diese Indika nicht mehr haben wollte. Und wir treffen währenddessen noch auf einen verletzten Soldaten, den wir zu seinem Heimatdorf begleiten. Und währenddessen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also es gibt 2 Twists an diesem Spiel. Das eine ist, dass sie ähnlich wie Senua eben eine Stimme im Kopf hat, die sie versucht zu manipulieren und in bestimmte Richtungen zu lenken, was auch nochmal gewisse Gameplay-Mechaniken mit sich bringt. Können wir aber gleich mal drüber sprechen. Das andere ist eben, dass auch vom Gameplay gesprochen, immer wenn wir ihre Vergangenheit erleben, auch in so ein Pixel-Art rüber wechseln, wo wir dann darüber erfahren, wie sie irgendwie als Tochter eines Motorrad-Shop-Inhabers aufgewachsen ist, wie ihr das Motorrad geklaut wurde, etc., etc. Also ein paar Sachen, die man dann über ihre Vergangenheit erfährt, ist es immer so ein stetiger Wechsel zwischen diesen 2 Narrativen. Und das ist so das, was man in 2 Stunden grob ausgedrückt erlebt.
Ich war nach den ersten 10 Minuten so unfassbar wütend, dass wir nicht mehr Monkey Ball spielen können. Und zwar an dem Moment, als wir Wasser holen müssen. Mhm. Und wir 5-mal zu diesem verfickten Brunnen müssen. Mhm. Kurbel, um den Eimer runterzulassen. Kurbel hoch, um den Eimer wieder hochzuholen. Mhm.
Die haben einfach die Rule of Three noch nie gehört.
Stimmt. Läufst dann zu diesem Fass, kippst das Wasser aus und das musst du 5-mal machen. Mhm.
Nur damit diese Nonne so dann dieses Fass nimmt und einfach auskippt und sagt, du Dreckige, wir wollen dein Wasser nicht.
Ja. Also das Ding ist, als du es das erste Mal machst und dann ploppt halt oben auf so 1 von 5, war ich so, ja klar. Und dann war so, ach so, ich muss nicht wirklich, soll ich, okay. Und dann so 2 von 5. Und dann war ich so, ey, I get it. Das ist halt so, es ist dieses Immersive, das Leben von Indika ist Horror, es ist nur Scheiße. Und dann, wie schon gerade gesagt wurde, wird das Wasser, was du gerade geholt hast, in dieser mühseligen Schreißarbeit umgekippt. Und man ist so, okay, I feel you, Indika. Und du kriegst ja diesen Rage, den sie ja auch hat dann dadurch.
Voll.
Es ist absolut immersiv gemeint. Aber ich war genau wie Kuro, war ich so, ich könnte jetzt Elden Ring spielen. Naja, ich hole Wasser.
Nee, aber ich muss sagen, also ich hatte, bevor wir das Voting hatten, hatte ich schon mal in Indika reingespielt und habe das tatsächlich schon mal gespielt. Das ist nur, das war halt gerade zu Release. Mhm. Und deswegen, ich habe jetzt aber heute Morgen einen Wecker gestellt, bin 2 Stunden vor Folge aufgestanden und habe quasi gesagt, ich starte nochmal frisch. Ich habe jetzt diese Stelle 2-mal schon gespielt in
meinem Leben. Und wird sie besser?
Ich liebe die Stelle in dem Spiel, weil sie exakt das macht. So, du läufst da rum, bist ein bisschen verpeilt, jeder hasst dich in dem Kloster und du bist so, naja, ich weiß nicht, es ist ja auch alles so trist, ne, farblich richtig kalt und grau und sowas. Und dann kommst du da im Schlamm hin und dann so, ja, hol einen Eimer Wasser, du kippst ihn rein und dann, wie Timo sagt, 1 von 5. Und du denkst dir so,
nee. Ja. Fuck my life. Nee,
dazu dauert es zu lange. Das würden sie nicht machen.
Ja.
Und dann, während du den 2. Eimer holst, kommt dir diese Stimme, die dir was erzählt eben von sinnlosen Tätigkeiten und dass sie ein Weg sind, um irgendwie frei zu werden oder sowas, um seinen Geist zu befreien. Und du denkst dir so, boah, okay, gut. Dann machen wir jetzt wahrscheinlich kurz einen Skip und wir sind fertig. Nee, du musst 5-mal laufen, jedes Mal kurbeln, jedes Mal die Scheiße. Und es ist exakt diese Reise, die dich auch dazu bringt. So, beim 5. Eimer war ich nicht wütend. Beim 5. Eimer war ich so, boah, ich hab's geschafft, diese stupide Scheiße endlich fertig zu machen. Und dann, wie Marvin sagt, kommt die Frau raus und kickt das Wasser, also das Wasserfass um und du denkst, und dann kommt der, diese Wut, diese, das kann nicht wahr sein, ey. Und ich fand das, dass sie so mutig sind. Also es ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob wir sagen können, es sieht aus wie ein Indie-Spiel, es sieht eher aus wie ein Arthouse-Film.
Absolut.
Dieses ganze Spiel.
Absolut.
Und das ist einfach mutig, den Spieler direkt am Anfang, in den ersten 10 Minuten, mit so einer asozialen Game-Design-Entscheidung zu konfrontieren. Mhm. Ich fand's mega krass. Mhm. Aber das läutet halt ungefähr auch ein, wo das Spiel hingeht irgendwie.
Ich kann mir auch gut vorstellen, also dass die da gesagt haben so, ey, wie oft sollen die jetzt das Wasser holen? 3-mal, ne? Weil Videospiel. Und der Game Director bestimmt meinte so, nee. 5-mal. Ja, und dann, aber wir müssen doch irgendwie. Aber dann lassen wir den hier die Stimme, die mit Indika redet, die sagt dann immer nur so Stück für Stück was, ne, damit die Leute so denken, ah ja, wenn ich jetzt nochmal gehe, dann kriege ich einen neuen Satz. So irgendwie, das ist die Belohnung, oder?
Nö, der meldet sich einmal und dann war's das.
Exakt. Und da haben sie wahrscheinlich alle so richtig gegiggelt und gedacht so, ja, das wird die Leute richtig abfangen. Und ja, absolut.
It does.
Job It does. Done. Well done.
Aber ich würde noch mal ganz kurz einen Moment vorher ansetzen, denn bevor wir überhaupt dabei sind, startet das Spiel ja wirklich in dieser Pixel-Grafik, wo man irgendwo runterfällt. Mhm. Ich habe erst mal 2 Sekunden gebraucht, um zu checken.
Ich habe es auch nicht gecheckt, nein.
Ich muss jetzt irgendwie hier Coins sammeln. Wo das Spiel dir aber im späteren Verlauf sagt, sammel keine Coins, das ist a waste of time. Was ich ganz sympathisch finde. Und dann switcht es um in diese doch eher realistische Grafik, die doch mit einem Senua's Sacrifice ganz gut vergleichbar ist, finde ich.
Ja, fand ich auch.
Und es war für mich schon so ein, oh geil. Und dann kam diese Stimme aus dem Off und es hatte für mich so ein bisschen Stanley Parable Vibe, so ein bisschen. Weil dann auch beim Wasserholen wird dir erzählt, aber da gibt's auch diese Pumpe, ne? Und wenn da auch nur ein Tropfen und dann ändert das alles. Und ich war direkt so in diesem Modus, was kann ich tun, damit die Narrative sich ändert, damit ich nicht das mache, was von mir verlangt wird. Und ich fand, das hatte irgendwie so eine ganz krasse Wirkung, weil das für mich direkt so dieses Indie-Gefühl hatte, was ich total mag, weil es total besonders wirkt, weil es einzigartig wirkt. Und der erste Eindruck war, trotz der stupiden Aufgabe, erstmal für mich sehr positiv wegen dem, was mir sehr schnell präsentiert wurde. Ging es euch da ähnlich?
Nee, ich habe nach der Wassergeschichte habe ich gedacht, ich spiele das jetzt nicht weiter. Also ganz ehrlich, gar keinen Bock drauf. Und hab dann erstmal auch auf Pause gedrückt. Ich so, nee, ich komme da jetzt nicht raus, ne? Und ich bin tatsächlich froh, dass ich weitergespielt habe, weil es kam schon der Vergleich zu Hellblade 2. Mhm. Und ich muss sagen, das Spiel packt mich mehr als Hellblade 2.
Oh. Mhm.
Weil es halt einerseits, klar, es ist auch sehr narrativ fokussiert, ne, mit der inneren Stimme. Ist das eigentlich, wer ist das? Ist das der Teufel?
Ja, ist die Frage. Ich habe exakt dasselbe aufgeschrieben. Ich so, ist das einfach nur so ein
Mephisto Quälgeist, oder sowas,
den man in sich trägt? Oder ist es jetzt, weil wir halt bei der Religion und Kirchengeschichte sind, ist es einfach der Teufel, der dich dazu anstiftet?
Vielleicht ist es auch einfach ihr Teufel.
Kann auch sein. Und jedenfalls dachte ich mir so, wenn man halt so beide Spiele vergleicht, ich finde, die sind schon relativ identisch, einfach von Art des Genres, beziehungsweise der Präsentation. Das sind halt alles sehr cineastische Spiele.
Beides Pixel-Plattformer in Stellen.
Ja, aber das wertet das halt auch auf. Also es ist halt so, ja, Charaktere sind im Vordergrund. Es geht um Indikas Werdegang. Aber wenn es tatsächlich um Gameplay geht, hast du bei Hellblade so, ja, du guckst durch die Gegend und musst dann manchmal so Symbole finden und kämpfst. Und diese Kämpfe fühlen sich an wie so ein iOS-Kampfspiel, also was du halt auf dem Handy zocken kannst. Ja. Bei Indica gibt's, zumindest solange ich gespielt habe, keine Kämpfe, aber du kannst mehr erkunden, du kannst mehr entdecken. Du findest mal was, kannst was aufsammeln, kriegst du ein bisschen, dann hast du einen Text dazu. Ich finde die, es gibt Rätsel, wo du halt so in der Umgebung mit der Welt interagieren musst. Und das ist für mich so viel spannender und irgendwie, naja, ich war die ganze Zeit interessiert zu wissen, okay, was passiert wohl als nächstes und was denken sich die Leute als nächstes aus? Und es war quirky und verschroben, aber hatte zumindest gameplaymäßig so ein bisschen mehr, um mich zu kitzeln und als Hellblade. Und ich dachte mir so, oh, wenn Hellblade so ein Spiel sein könnte,
ja,
dann hätte ich damit wahrscheinlich auch Spaß gehabt.
Ja, den vielleicht hatte ich ja auch mit Hellblade, weil der ist auf jeden Fall greifbar, definitiv. Bei mir war das Ding, ich habe einen Kumpel, der hat das Spiel durchgespielt in 5,7 Stunden laut Steam. Und der hat mir auch das damit schon empfohlen. Ich habe das Spiel auch schon damals gesehen und habe es auch gedacht, so, oh, das sieht sehr, sehr gut aus und das ist so ein interessantes Game. Und der Begriff Arthouse ist auch schon gerade gefallen. Und das ist genau nämlich das. Nämlich das Spiel ist so ein Arthouse-Ding. Du musst dafür in der richtigen Stimmung sein, du musst Bock drauf haben, dann klickt es auch total. Und ich habe es angefangen und ich war ja schon freudig dran und wollte es gerne spielen und habe es auch gespielt. Und die erste Stunde fand ich richtig gut, weil es wirklich so Momente hatte, die einfach komplett so überraschend kommen und dich einfach so komplett aus der Bahn hauen, wo du bist so, what the fuck mache ich da gerade und was war das denn jetzt? Habe ich das wirklich gesehen? Ist es wirklich gerade drin vorgekommen? Ich würde jetzt nicht spoilern für Leute, die es spielen wollen würden. Aber dann, die zweite Stunde fand ich
fucking nervig. Fucking nervig, einfallslos, langweilig und Walking Simulator meets Cutscene gucken. Und da war ich so, ey, ihr habt doch so stark angefangen und safe wird es nach diesen 2 Stunden, die 3 Stunden, die es noch bleiben werden, Sachen aufgelöst, es wird vom Gameplay wieder interessanter und es wird bestimmt auch nochmal cool. Aber die letzte Stunde hat es dann wirklich gebracht, wo ich dann sah so, ey Leute, dann, also, hä? Also, ne, da wo du das Motorrad hast und mit Ilya dann rumfährst. Alles, was davor passiert, du guckst nur zu, es gab keine Quicktime-Events, was vielleicht ein bisschen fresh geworden wäre oder Entscheidungsstränge, die du dann sagen kannst, so, ich helfe ihm und ich helfe ihm, das hätte so ein bisschen aufgefresht, fand ich. Und das ist nicht passiert. Und das hat dann leider dazu geführt, dass am Ende meiner 2 Stunden war ich dann so, war ich dann eher so, oh, pff, weiß ich nicht, war es jetzt so ein bisschen geht so. Aber wie gesagt, gerade auch schon vorhin, man muss in Mut sein dafür. Und hätte ich jetzt richtig, richtig Bock auf das Game gehabt und hätte jetzt 3 Stunden am Stück gespielt, würde ich bestimmt anders reden.
Ich find's spannend, weil das bei mir halt genau umgekehrt ist. Ich fand den Anfang eher etwas dröge und danach, als du dann quasi das Kloster verlässt, hat für mich das Spiel angefangen, Spaß zu machen. Weil halt selbst so diese Passage, wo du halt durch die Gegend fährst, du fährst immerhin durch die Gegend. Weißt du, ein Helm, läufst du die ganze Zeit. Du bist so fucking langsam und es kannst nichts machen. Es ist wirklich langsam.
Ja, voll, absolut. Und dann war ich dann aber auch so, jo, jetzt lenke ich hier. Also das war wirklich so Handy-Game, also Handy-Kinderspiel. Es gab keine Obstacles, keine Hindernisse, du musst nur lenken und er erzählt dir irgendwas und dann sagt der Teufel so, ja, fass ja an die Brüste und bist so, hä, what am I doing?
Aber das fand ich eigentlich ganz cool.
Da kennst du aber ihren Zweifel oder ihre innere Unruhe auch krass von dem, total, was sie da zu hören kriegt.
Ich fand die Szene auf dem Motorrad aber so richtig geil.
Ganz, ganz wichtiger Faktor ist, es ist Steam Deck Verified, aber mein Steamer hat geschwitzt, es war am Ruckeln ohne Ende und bei jeder Bewegung war so richtig so flimmernmäßig. Die Grafik war echt kacke leider und deswegen würde es, also ne, ich glaube bei Senua war ja der Punkt, du hast richtig Spaß dran, weil du einfach richtig, richtig geile Sachen siehst und das Gameplay macht so ein bisschen wett. Und wäre es jetzt, hätte es flüssig gelaufen bei mir, hätte ich glaube ich gesagt so, ey, es sieht so fucking geil aus, ich fahre gerne Motorrad.
Vielleicht.
Hundertprozentig. Ja.
Ja, diese Motorradszene fand ich halt aber trotzdem irgendwie gelungen, weil klar fährst du einerseits am Anfang nur durch die Gegend, aber am Anfang wirst du ja von diesem Typen verfolgt. Und ich find's, du triffst so absolut seltsame Charaktere. Ja. Du triffst halt diesen Typen, weil das Spiel halt irgendwie, keine Ahnung, also ist anscheinend in einer Kriegssituation, das ist ein Soldat, aber es wird auch schon gesagt, der ist der absolut schlechteste Schütze.
Ja, mit der Brille auch,
und der ist der absolut schlechteste
Schütze. Was ich halt wirklich witzig finde, und du fliehst ja vor den Soldaten auf dem Motorrad und der rennt dir wirklich ungelogen 3 Minuten hinterher oder 4 Minuten.
Sehr schlecht schießen, aber sehr gut im Sprinten.
Und schießt. Ja. Und der trifft nicht und der sagt die ganze Zeit so, bleibt stehen, haltet an. Und
ich aber hast du mal, hab ich gemacht.
Hattest du diesen Moment auch, wo du einfach die ganze Zeit vor ihm wegfährst und denkst so, ach du Scheiße. Und irgendwann drehst du dich um und der Typ ist einfach 2 Meter hinter dir, weil er die ganze Zeit so hart sprintet.
Und dann hat er die ganze Zeit geschrien, halte an, stopp. Und ich dachte so, ja okay, dann warte ich jetzt mal auf dich und bin wirklich stehen geblieben, dass er mich eingeholt hat. Und dann springt er auch auf deinen Anhänger hinten drauf und dann bist du halt Game Over.
Okay.
Dann schießt er immer noch vorbei.
Aber ich finde schon, diese Szene hatte irgendwie so Wes Anderson-Vibes. Das war halt so ein dummer Klamauk irgendwie. Dass der halt wirklich die ganze Zeit mitläuft und die ganze Zeit schießt und der trifft nicht. Und ich drehe mich halt um und der ist immer noch da. Und dann fahre ich weiter und ich so, okay, jetzt habe ich ihn wohl abgehängt. Ne? Dreh mich um und er ist immer noch da.
Und irgendwann verschwindet er einfach.
Ja, ich glaube,
er fällt, wenn du dich im richtigen Moment umdrehst, er fällt dann auf die Knie.
Echt? Und ja, ich glaube, weil halt schreit. Der Typ, mit dem du fliehst, der schießt den, glaube ich, auch an.
Smart.
Aber dieser Wes Anderson Vibe, den fühle ich. Also das an der Stelle auf jeden Fall. Es gibt ja auch die Szene, wo wir aus dem Kloster, aus dieser Abtei rausgeschmissen werden, wo du auch einfach, die Musik ist düster, die Stimmung ist düster, du siehst so eine Cutscene von so einer Kommunion oder sowas und auf einmal guckt da aus dem Mund von der einen Nonne, guckt dann so ein Typ raus.
Dieser Bäcker.
Und dann kommt da so eine lustige, funny Musik.
Richtige und du denkst Drum and Bass Mucke einfach. Ja,
was passiert denn hier, ey? Aber das ist, diese Momente lockern das Spiel dann auch entscheidend auf. Finde ich auch immer cool. Ich fand's auch immer cool, wenn die Stimme, also sage ob es jetzt Teufel ist oder nicht, wenn die Stimme mit dir geredet hat, fand ich immer sehr, sehr geil. Auch in einer Mechanik, die ich gleich noch ansprechen werde. Aber ich finde auch, also ich weiß, wir hatten jetzt zwei Spiele back-to-back, die ungefähr dieselben Schwächen haben, was das angeht. Mich hat's ein bisschen mehr gestört als bei Hellblade. Ich weiß nicht warum. Es ist vollkommen richtig, was Kuro sagt. Du hast hier viel mehr zu tun. Aber irgendwie hat's mich auch, also dieses, ich wünschte, es würde noch einen Schritt weiter gehen in Sachen Gameplay. Bei ein, zwei Sachen.
Ja.
Mich hat es bei Hellblade auch gestört, aber da konnte ich wahrscheinlich ob dieser absurd krassen Optik drüber wegsehen.
Ja, safe.
Und hier ist es halt irgendwie, aber da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Hier war es einfach nur für mich jetzt in den zwei Stunden, die ich heute Morgen gespielt habe, war es so, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, hab ich aufgeschrieben, und du hast Rätsel, klar, du hast das, aber ich hätte mir vielleicht noch so einen Ticken mehr gewünscht. Allerdings hast du dann auch wieder, wie Marvin schon gesagt hat, diese schönen Pixel-Elemente, die auch so voll rausbrechen, weil sie auf einmal so bunt sind in dieser tristen Welt, fand ich mega geil. Diese Stimme, wenn sie was erzählt hat, ich liebe so Off-Voice-Gelaber, liebe ich, ey, fand ich richtig geil. Und dann auch diese, es gab jetzt so ein paar Mal schon so eine Stelle, wo sie massiv ins Zweifeln mit sich gerät oder was auch immer, und dann hört sie diese Stimme und die Welt verändert sich, alles wird rot und sie verschiebt sich so ein bisschen. Und dann kannst du mit L2 beten und dadurch unterbrichst du wirklich den Dialog, also den Monolog der Stimme, und fängst an, selber ein bisschen Kirchengelaber zu machen. Und dadurch wird die Welt wieder normalisiert. Und dadurch, dass sich die Welt verschiebt und normalisiert, kannst du halt dann Abgründe überwinden, die du sonst nicht hattest und so.
Das war das richtig beste geile Mechanik. Rätsel im Spiel. Das war das allerbeste Rätsel im Spiel.
Ja. Also ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal gesehen, bin ich nicht sicher, aber das hätte ich fast noch lieber öfter gesehen. Und das war, ja, aber alles in allem finde ich, also gerade wie am Anfang gesagt, es ist wie so ein spielbarer Arthouse-Film, und da bin ich wie bei Hellblade, da verzeih ich auch super viel, weil ich einfach sage, das ist deine Version oder eure Version, liebe EntwicklerInnen, und schmeißt es mir einfach um die Ohren und ich will dann hinterher sagen, wie es mir gefallen hat. Aber sehr, sehr ulkige Momente gehabt, sehr, sehr viele What-the-fuck-Momente gehabt bisher, und das Rumsuchen hat mir Spaß gemacht. Die Charaktere waren wirr und irre, doch viel Freude gehabt in den zwei Stunden.
Also ich bin echt meinungsmäßig bei euch allen so ein bisschen. Also zum einen fühle ich komplett, was Timo gesagt hat, so dass es einfach seine Längen hat und dass manche Sachen einfach langweilig sind, weil dieses Motorradfahren hat mich auch so abgefuckt, weil ich einfach nur stupide, ich musste teilweise nicht mal lenken, weil er auch einfach automatisch teilweise Kurven mitgenommen hat und so. Das hat mich ein bisschen angeödet. Dann verstehe ich aber Kuro total, der sagt, ja, aber die Sachen, die ich zu tun habe, sind total interessant, weil wie Chris gerade beispielsweise gemeint hat, dieses Verschieberätsel mit Beten und nicht Beten, das ist so eine interessante Mechanik, weil man dadurch den Raum so ein bisschen anders verstehen muss, gleichzeitig aber eben auch diese Pixel-Sachen, die wir gerade schon hatten, wo man dann auf einmal so einen kleinen Racer hat, oder man hat einen kleinen Platforming-Passage, die eine schöne spielerische Abwechslung reinbringen. Und gerade Story-wise, gerade in der zweiten Hälfte hat es mir da auch besser gefallen, weil diese Off-Stimme, wie aber auch die Dialoge, die Charaktere untereinander haben, so interessant waren. Also die Off-Stimme zum einen, die diese unreinen Gedanken, sag ich mal, du hast das eben schon mal so erwähnt, mit diesem, warum fasst er den nicht an die Titten? So,
das fand ich richtig stark.
Fand ich auch super stark, weil es einfach so diese menschlichen Gelüste, die sie hat als Nonne, natürlich auch noch mal so ein bisschen thematisiert. Ich glaube generell, Religionskritik ist ein großes Thema des Spiels, weil diese Dialoge, die ich dann gerade jetzt am Ende der letzten zwei Stunden noch extrem gut fand, waren auch sowas, das ist überhaupt, also wie willst du mit Gott geredet haben? Warum hat er dich nicht komplett geheilt, wenn er doch die Macht hatte, dich überleben zu lassen? Warum hat er dich nicht komplett geheilt? Was ist überhaupt eine Seele? Was ist freier Willen? Und es kamen so interessante Gedanken zu diesen doch philosophischen Thematiken. Das war für mich der Hauptpunkt, wo ich sage, ich finde das Spiel extrem interessant und cool, weil es mich einfach auf dieser Ebene total abholt. Das Spielerische, auch wenn es mich manchmal langweilt, diese Dialoge und Monologe sind das, was mich dann reinzieht und was mir ein total kreatives und einzigartiges Gefühl bei diesem Spiel mitgibt.
Ja, ich finde das echt faszinierend, weil, also, es ist halt deswegen so faszinierend, weil wir halt in der Folge davor ein Spiel hatten, das sich perfekt damit vergleichen lässt, finde ich. Und da war ja, glaube ich, der Tenor ein bisschen positiver als hier, zumindest bei Chris oder Timur. Ist zumindest jetzt so mein Eindruck, wo ich mir denke, so, also wo ich, Also ich kann natürlich diese Meinung respektieren und verstehen, aber ich kann es auch irgendwie nicht verstehen, weil ich halt Indica vom Setting, also die Inszenierung ist auch geil. Klar, es ist jetzt nicht dieses technische Ausnahmewerk, wo du wirklich denkst so, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Was so für mich so dieser einzige Punkt war, wo ich dachte so, okay, das macht halt Hellblade 2 geil. Und hier habe ich interessante Charaktere, ich habe eine hervorragende Sprachausgabe, ich habe coole Dialoge, ich habe tatsächlich Gameplay, ich habe Rätsel, ich kann die Umgebung erkunden, ich kann tatsächlich mehr tun, als nur nach links und rechts laufen, ich kann was in die Hand nehmen, ich habe ein Levelsystem, was absolut hirnrissig ist und was wahrscheinlich auch Absicht ist, und ich denke mir so, das Indica ist im direkten Vergleich so viel faszinierender, zumindest für mich, dass ich gerade echt, als Timo meinte so, oh, die zweite Stunde fand ich super nervig, und Chris meinte so, ja, es gibt ein paar Mechaniken, die haben mich heftig gelangweilt, wo ich war so, what?
nee, also ich habe was zu kritisieren. Es hat mich selber auch verwundert, dass es mich hier mehr stört als bei Hellblade. Aber wenn du mich direkt fragst, wenn ich die Spiele vergleichen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich Indica interessanter finde, weil es einfach viel mehr greifbare Punkte hat und weil ich auch einfach auf diese verkopften, also wenn wir jetzt bei dem Stichwort Filme sind, weil ich kenne nicht so viele Videospiele, mit denen ich das vergleichen kann, und ich liebe diese ganze, also hier damals, Benny hat mir eben gesagt, das ist ein bisschen wie Lanthimos, wie Eggers oder wie Ari Aster, und das fühle ich halt auch krass, und ich liebe auch die Filme, die ich von denen zu sehen bekomme, auch wenn du sie manchmal nicht wirklich verstehst und wenn sie auch manchmal irre sind und sowas, aber das gibt mir tatsächlich auch mehr als Sinuous 2. Also da bin ich auf jeden Fall, wenn ich bewerten müsste bei den beiden, würde ich wahrscheinlich Indica vorziehen.
Ja, also ich kann es mir erklären, ich habe es auch hier stehen auf meinen Notizen. Es ist bei mir der Faktor, wie auch bei Wes Anderson. Ich habe ja auch wirklich Wes Anderson stehen, der Name fiel auch schon gerade. Die Wes Anderson-Filme sind fantastisch, keine Frage. But they're not my cup of tea. Weil ich würde never ever jetzt gleich sage, ich gucke jetzt einen Film, ich mache einen Wes Anderson-Film an. Ich weiß, die sind fantastisch. Man kann nicht an einem Wes Anderson-Film aussetzen, weil alles dran gut ist. Alles. Aber ich bin so, ja, aber anstatt einen Wes Anderson-Film zu gucken, gucke ich jetzt lieber XY. Und so ist es auch bei Indica, wo ich dann so bin, das Spiel ist fantastisch. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass es solche Videospiele geben muss und soll, damit halt Videospiele nicht nur Jump'n'Run und Shooter sind, ganz oberflächlich gesprochen, dass es halt wirklich eine Kunstform ist. Und es ist wirklich ein Arthouse-Film als Videospiel hier. Und beim Spielen oder nach dem Spielen war ich so, ey, wenn ich Videospiele spielen möchte und Zeit dafür finde, dann ist das mal was ganz anderes bei mir. Ich liebe ja zum Beispiel auch Lesen, aber ich lese nur Sci-Fi und Fantasy. Es gibt total die tollen Bücher von Benedict Wells, you name it. Never ever würde ich die lesen, aber ich weiß, es ist ein fucking gutes Buch und er ist ein toller Autor. Und da bin ich so, ey, es ist einfach nur Geschmäckle. Und deswegen jetzt das Spiel zu kritisieren, ist komplett subjektiv. Ich glaube, das Spiel ist wirklich absolut toll. Ich werde safe ein Playthrough mir noch anschauen, weil ich will wissen, wie es endet, ob was aufgelöst wird oder nicht. Und ich fand das so schön, True Detective, Staffel 1 zum Beispiel, mit mild Spoiler, am Ende kommen UFOs. Es wurde nie aufgeklärt, warum. Einfach, weil er gesagt hat, so, ey, pass auf, in der Welt von True Detective gibt's halt UFOs. Fuck you. Das muss keine Erklärung geben. Und das fände ich geil, wenn es bei dem Spiel auch so ist, so, ey, fuck you, da kommen einfach irgendwelche Bäcker mit Drum-and-Bass-Musik aus Mündern raus. Ist halt so in der Welt. So, und deswegen, es ist absolut subjektiv, jetzt gerade. Es ist Sommer, draußen ist schönes Wetter und ich muss schon wieder das zweite Spiel spielen, was mich einfach runterzieht. Und maybe liegt's daran, dass der Hellblade letztes Mal war und jetzt kommt Indica und ich bin so, hätten wir nicht einfach Super Monkey Ball
war sehr knapp.
Wirklich. Monkey Ball bei dem Wetter, ey, let's
perfektes
go.
Perfektes Sommerspiel. Ja. Ich glaube, da hätten wir wirklich sehr viel Spaß mit gehabt.
Wie weit seid ihr denn gekommen?
Ich war auf dem Motorrad.
Oh. Okay. Ich war bei so einem Aufzugrätsel. Das
wir kamen dann an,
ja,
wir kamen dann im Dorf an.
Bei dem Aufzugrätsel in dieser Fabrik?
Genau.
Okay, da war ich, glaube ich, minimal weiter. Ein, zwei Screens weiter oder sowas. Aber ja, dann waren wir ungefähr gleich.
Werdet ihr weiterspielen?
Ja.
Ich glaube, es geht nicht mehr lange, ganz ehrlich.
Nee, es geht
ich glaube auch nicht,
fünf Stunden.
Ja, ja, es nee, geht anscheinend nicht ja noch
das
vier
Ding
Stunden,
ist, also. Und hier haben wir die Frage noch gar nicht beantwortet.
Ich wollte gerade fragen.
Mal habt ihr die Hellblade weitergespielt?
Ja, wollte ich auch mal fragen. Habe ich in der Gruppe mal gefragt, hat sich keiner geantwortet, ihr kleinen Lümmel.
Ja, wollten wir alle nicht. Nee, habe ich nicht weitergespielt. Ich habe auch gerade mein Game Pass-Abo gekündigt, also ich werde es auch nicht weiterspielen.
Ah, okay.
Ich glaube, ich habe gesagt,
Marvin Hull Elden Ring.
Natürlich spiele ich es, weil es geht nicht mehr lange. Ich habe es nie wieder angemacht.
War mir klar.
Das ist ja 2 Stunden später genug.
Ich hatte noch ein bisschen weiter gespielt und jetzt, und das ist echt, das ist traurig.
Oh oh.
Mein Save-File ist corrupt.
Oh oh.
Also ich weiß nicht, warum, ich kann nicht weiterspielen.
Oh
und
nein.
Dann so, ja, okay, das Spiel ist ja nicht so lange. Hab mir dann überlegt, ob ich starte, also einfach nochmal starte. Ich war ja nur 2-3 Stunden drin.
Oh, das ist Pain.
Nee.
Und dann so, aber nicht bei so einem Spiel.
Nee.
Und jetzt werde ich es, glaube ich, einfach mal ein halbes Jahr liegen lassen, bis ich alles wieder vergessen habe und dann nochmal in einem Rutsch durchspielen. Aber ich, das ist tatsächlich, normalerweise sage ich hier auch straight up ehrlich so, nee, keine Ahnung, will nicht weiterspielen, hat sich nicht ergeben, pipapo. Hier bin ich wirklich traurig. Jetzt hätte ich gern zu Ende gespielt, Hellblade. Aber würde ich nachholen einfach, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist.
Dann lass uns doch mal über die Ampelwertung sprechen, yeah! Weil ich bin jetzt
das super, war so
die habe ich richtig verkackt.
Wo ihr euch seht und wo ihr auch die anderen seht. Chris, lass uns doch mal bei dir anfangen. Wie,
okay.
Wie hast du die anderen eingeschätzt?
Ich habe, ich fand es, glaube ich, noch nie so schwer wie dieses Mal, weil ich einfach gar nicht auf dem Schirm hatte, wie. Und dann habe ich so kurz über euch alle nachgedacht und dann habe ich gesagt, yo, gelb?
Ballen?
Was bei Kuro? Gelb? Was beim Armin? Gelb? Und dann so, das ist die langweiligste Wertung, die du abgeben kannst, aber es ist tatsächlich meine Einschätzung für euch alle ist gelb, gelb, gelb.
Bei uns allen?
Bei jedem.
Schließe ich mich zu 100% an, weil bei mir war es genauso. Ich war so, ja, es hat ein paar Aspekte, die sie bestimmt cool finden, aber auch welche, die sie richtig langweilig finden würden. Gelb, gelb, gelb.
Zack. Okay, krass, krass.
Kuro?
Achso, ich mach, okay. Ich habe hier stehen, Kuro, gelb. Weil Kuro versteht, also bei Kuro weiß ich, dass er das Spiel komplett wertschätzt von der Story. Es ist was Freshes, es ist was Neues, das Setting gibt's nicht so oft, bla, bla. Aber hier und da gibt's so Punkte, wo Kuro sich dann auch selber sagt, Wasser holen zum Beispiel, wo er sagt so, ey, I get it, aber mach doch bitte 3-mal Wasser holen. Dann habe ich hier stehen, Marvin rot, weil ich dachte, dass Marvin einfach denkt, was mache ich hier, was soll der Scheiß, ich will das nicht, das macht mich wütend. Und bei Chris habe ich stehen grün, weil ich, von Chris kam auch der Pick und er ist auch schon länger auf der Liste und bei Chris war ich dann so, okay, ich glaube, Chris wird genau das kriegen, was er sich erhofft hat und wird alles dran geil finden. Das ist meine Wertung.
Also meine Wertung war, ich war bei Chris, habe ich auch gesagt, da ist die Ampel grün, der wird auf jeden Fall über die Straße gehen, weil ich mir dachte so, ey, es ist, weißt du, Chris ist ein Genießer. Und ich dachte, er wird das genießen, er wird dieses weirde Setting genießen, die krasse, also das, diese cineastische Präsentation, die Charaktere, dass es ein bisschen mehr Gameplay hat und einfach, dass es auch ein frisches Setting ist. Und das habe ich mir auch bei Timur gedacht, weil ich dachte, Timur, der weiß auch, Welten wertzuschätzen.
Dachte ich auch.
Und halt coole Dialoge, der wird richtig fasziniert sein, der wird auch denken, so, boah, das Spiel ist nicht lange, perfekt, ne? Kann ich vielleicht sogar mal durchspielen. Deswegen war ich bei Timur auch grün. Mhm. Bei Marvin war ich rot, weil ich dachte, es ist ein Final Fantasy, es ist kein Rollenspiel, es kommt nicht aus Japan, die haben nicht komische Frisuren, Götter kämpfen nicht gegeneinander, es gibt überhaupt kein Kampfsystem, es ist irgendwann nicht die Frage, oh, warum sind diese zwei hübschen Damen nicht in so Bathing-Suits? Man muss nicht mit dem Delfin über Wasser reiten, um dann auf irgendeine komische Ölplattform zu kommen. Er wird das Spiel mit jeder Faser seines Körpers absolut verachten und hassen.
Finde ich gut.
Funny.
Gut, ich löse auf.
Ja.
Also, ja, ich kritisiere ein paar Kleinigkeiten bei dem Ding. Weil ich mir einfach wünsche, dass es noch ein bisschen ausführlicher ist. Aber, für mich ist es tatsächlich komplett grün.
Geil.
Weil ich liebe diese irren Sachen. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, also das war eigentlich schon meine Argumentation dafür. Ich liebe es, wenn sowas in Filmen ist, wenn du nicht weißt, was du kriegst. Wenn es einfach abgedreht ist, diese Arthouse, diese Indie-Sache. Und da ist es mir halt auch egal, also das ist es mir halt auch bei Hellblade oder sowas, da ist es mir egal, wenn das Gameplay technisch nicht so viel gibt, wie ein anderes Spiel, das nur für Gameplay entwickelt wurde. Und hier hast du halt so viel mehr auf so vielen Ebenen, das ist was, Timo hat es glaube ich vorhin schon gesagt, das ist was Besonderes und das ist für mich ultra wichtig, dass es so solche Spiele gibt und deswegen genieße ich die wirklich in jeder Phase meines Videospielherzens.
Geil.
Ich mach dann mal weiter, weil ich eben auch Zweiter war. Ich habe ja schon erwähnt, also ich fand einfach ein paar Passagen ein bisschen langweilig, weil sie einfach sehr monoton waren. sei es jetzt das Motorradfahren oder dieses, ich weiß nicht, was es war, was man da mit diesem Güterzug-Ding auf dieser Schiene verschoben hat. Da musste man den Häusern ausweichen. Das hat mich alles nicht so krass geschockt, muss ich ehrlicherweise sagen. Was mich aber dann komplett abgeholt hat, ist eben dieses, dieser komplette Indie-Approach, was die Geschichte angeht und dessen Präsentation. Also sei es jetzt wirklich der grafische Wechsel, sowas kann ich extrem appreciaten. Ja, was ich jetzt sage, ist auch wieder ein RPG und spricht ein bisschen in die Richtung, die Kuro zwar gesagt hat, aber beispielsweise Evoland hat das ja damals auch ganz krass gemacht, von irgendwie 2D-Pixel bis hin zu 3D immer und immer wieder in den Welten hin und her zu springen, was ich sehr schätzen weiß und sehr krass finde. Gleichzeitig aber eben auch dieser philosophische Aspekt, den ich total schön finde, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich mag es eh, über solche Themen wie freier Wille, wie Religion als solches darüber zu diskutieren, weil ich das als sehr spannende Themen empfinde und dass das Spiel sich dem angenommen hat, wie auch ein Final Fantasy X. Einfach damit Kuro mehr Argumente bekommt, warum ich es gut finde. Sind da wirklich Sachen drin, die ich auch sehr, 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 sehr cool finde. Also insgesamt lande ich deswegen bei einem Gelb, weil inhaltlich Sachen sind, die ich cool finde, spielerisch Sachen, die ich weniger cool finde, auch wenn es Sachen gibt, die ich cool finde. Aber also insgesamt bin ich so mit Mixed Feelings da rausgegangen. Aber eher, wenn ich eine Tendenz nennen müsste, eher Richtung Grün als Richtung Rot.
Ja, ich mach mal weiter. Ich unterschreibe alles und co-signe auf jeden Fall das, was Marvin gesagt hat, weil es wirklich auch sehr, sehr viel das wiedergibt, was bei mir das Feeling war. Aber ich muss auf jeden Fall, also deswegen wurde es kein Rot, weil A, es ist halt ein Jam, es ist ein tolles Videospiel, was auf viele Listen gehören sollte, wo man dann auch so Recommendations gibt für Leute, die halt keine Videospiele spielen, dass sie auch mal diese immersive Erfahrung machen von einem Videospiel. Und vor allem finde ich persönlich, dass es halt einfach nicht mein Gusto war, demzufolge, aber es ein rotes Spiel zum Beispiel ist, ich will nichts schlecht reden. Ja, ich spiele gerade auch wieder durch die
NFL. Jegliche Sportspiele, die jemals gemacht wurden.
Nein, aber nehmen wir mal das Pokémon, was wir hier mal hatten. Pokémon glitzergrüne Smaragdwürfel, was auch immer. Da bin ich so, ey Leute, you're fucking lazy und ist einfach nur Geldeintreiber, mehr nicht. Das kriegt von mir ein Rot. Amen. Aber halt bei Indica war ich so, nee, das ist da ist schon was hinter, da ist Herz hinter, da ist eine Idee hinter. Und deswegen, ich werde es hundertprozentig Leuten empfehlen. Ich werde es selber nicht weiterspielen. Ich werde mir auf jeden Fall das Ende mal anschauen oder wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gut gemeintes Gelb. Gelb.
Crow. Ich lande bei einem Grün. Ganz ehrlich. Geil. Auch wenn es spielerisch ein paar Macken hat und nicht alles so 100% polished ist, weiß ich aber auf jeden Fall einfach den Mut und die Kreativität zu schätzen, die Charaktere, die Erzählweise, die Präsentation, die Welt. Und es ist wirklich gut, dass dieser Podcast nicht 10 Minuten später heißt. Ja. Sonst hätte ich das Ding sowas von in die Ecke gefeuert.
Einmal Wasser später.
Und gedacht, was zur absoluten Hölle macht ihr hier mit mir?
Ja.
Aber so finde ich es einfach, dadurch, dass es spielerisch mehr Reize gibt, die natürlich auch nicht zum feingeistigsten oder ausgetüfteltsten gehören, was dieses Medium bieten kann. Aber ich war die ganze Zeit beschäftigt. Ich konnte mich ein bisschen umschauen. Es hat quasi mir all das gegeben, was ich bei einem Hellblade vermisst habe. Und wenn man mal sich anschaut, was das für ein Team ist, also ich glaube, bei Ninja Theory arbeiten sicher 100 plus mehr Leute. Bei dem Indica Dev Odd Meter, die mussten aus Russland fliehen, um das Spiel fertigzustellen. Das sind, keine Ahnung, lass es
krass
11 sein, lass es im höchsten, hey, dann sind super. Es im höchsten mit allen Leuten, die noch irgendwie so extern dazukommen, lass es, keine Ahnung, 40 sein oder 50. Mhm. Dann ist das immer noch ein Bruchteil von dem, was halt ein Microsoft Game Studio irgendwie zur Verfügung hat. Und die haben halt geschafft, ein Spiel rauszubringen mit vielleicht geringerem, also es ist natürlich jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber halt ein Spiel rauszubringen, das ich unfassbar viel interessanter und spannender finde, als halt so ein Hellblade leider. Und ich habe richtig, also ich, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Ich will wissen, wie es ausgeht. Mhm. Und das hat mich richtig gecatcht.
Stark. Super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich finde auch gerade dann, kickt gerade diese Kriegsthematisierung, die in dem Spiel ja auch vorhanden ist, nochmal deutlich mehr.
Mhm. Voll.
Ich finde auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber das ist ein Spiel, das wird besser, wenn man drüber redet. Also es ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ich habe gerade während des Podcasts, als ich aufgehört habe zu spielen, war ich so, ja, war jetzt okay so. Und während wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet haben, ist mir wieder bewusst geworden, wie cool eigentlich einzelne Mechaniken oder Passagen sind. Weil in dem Moment, wo man in den Austausch kommt, ich weiß nicht, da achtet man nochmal auf Symbole, wie, keine Ahnung, dieses Auseinanderreißen und dass das ja auch eine gewisse Symbolik mit sich bringt und sowas. Sehr cool. Also, wenn ihr das spielt, redet darüber, redet mit Leuten darüber, die es auch gespielt haben, weil ich glaube, das macht die Erfahrung am Ende nochmal viel, viel, viel besser.
Voll.
Jetzt geht es aber zum Ende der Folge natürlich um das Spiel der nächsten Folge. Wir vier Süßbären werden uns im August mal eine kleine Pause nehmen, weil Kuro und ich natürlich sehr krass Gamescom involviert sein werden. Alle anderen Bärchi sind aber auch vor Ort. Das heißt, das erste Mal, dass wir alle in derselben Location gleichzeitig sind.
Na,
ob wir uns sehen
don't
werden.
Jinx it. Don't Was jinx it.
Don't jinx it.
Ja, don't jinx it. Naja, ist irgendwer schon abgereist, keine Ahnung. Ob wir uns dann sehen werden, ist auch wieder eine ganz andere Geschichte. Nichtsdestotrotz, der August entfällt dementsprechend. Die nächste Folge zwei Stunden später erwartet euch am 12. September. Am 12. September geht es mit uns weiter und deswegen haben wir jetzt einen leicht größeren Puffer, uns ein Spiel auszusuchen. Und lieber Kuro, wofür hast du dich fürs Voting entschieden?
Ich fände mal cool, wenn wir wieder ein Spiel nehmen, das auch so ein bisschen Spaß nicht in Grau schreibt, sondern halt tatsächlich mit Farbe, wo man halt mal so einen Wachsmalstift nehmen kann. Und dann schreibst du Spaß auf ein Blatt Papier und es ist ein Buchstabe ist rot, der andere ist gelb und der andere ist blau. Anstatt dass du halt echt so wie bei Indica und Hellblade, da siehst du, auf dem Papier sind ein paar Tränen getrocknet. Und deswegen ist mein
und Pick, Spaß ist mit Blut geschrieben.
Ja, mein Pick für die nächste Folge ist Parcel Core. Und Parcel Core, wenn man sich das anschaut, hat einen geilen bunten Look. Es ist lebensbejahend. Es sieht für mich aus wie eine Mischung aus Jet Set Radio, Future und Crazy Taxi. Bist ein Fahrradkurier und musst wahrscheinlich von A nach B durch eine bunte Welt Sachen austragen. Aber es wird, so wie ich es gesehen habe, ne, ich bin gerade auf der Steam-Seite, steht da, als die Einzelheiten seines wahnsinnigen Plans ans Licht kommen, ist es an dir, einfacher Spieler, die, check Notizen, Welt zu retten. Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht muss man die Welt retten. Vielleicht ist das auch einfach nur so übertriebenes, haha, wir schreiben mal irgendwas auf Steam. Aber es sieht abgefahren aus. Sehr arcadig. Man ist auf einem Fahrrad und muss schnell von A nach B. Ich finde, das sieht absolut cool aus. Puzzle Core.
Finde ich geil. Ist auf meiner Wunschliste auch schon.
Ich schließe mich an. Ich will Spaß haben in der nächsten Folge. Ich will was Buntes, ich will was Knalliges, ich will was, was mit Farben explodiert. Und deswegen schmeiße ich Gory Cuddly Carnage, mein Spiel der Gamescom 2022, in diese Runde, weil ich seit 2 Jahren darauf warte. Ich das einfach extrem geil finde, dass man einfach eine Katze auf einem Hoverboard ist, das Unicorns töten will. Alles ist bunt, glitzert, ist wild und toll und ich glaube, dass wir damit eine ganz wunderbare Zeit haben werden. Voted for Gory.
Sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Bevor ich meinen Pick sage, weil Chris kommt zum Schluss, weil Chris gewinnt eh. Bevor ich meinen Pick sage, liebe Zuhörende, vielen lieben Dank, dass ihr nicht Star Wars Hunters gewählt habt. Episode. Ich dachte, es wäre ein MOBA. Fuck hell no. Es ist ein fucking Tablet-Shooter. Das sieht gut aus. Es ist Star Wars. Es steht drauf, es ist Star Wars drin. Aber, boah, das Spiel 2 Stunden spielen. Kill me. Ich habe 2 Matches gespielt, mal so. Ja, gut, danke. Dann habe ich Battlefront 2 installiert. Spielt sich immer noch fantastisch. Okay, mein Pick ist Stalker 2. Kurz Hand hoch, wer hat Stalker 1 gespielt damals?
Gute Laune.
Gute Laune in Stalkerland. Marvin, Stalker nicht? Chris auch nicht? Doch, Chris hat's gespielt.
Ich hab's nicht durchgespielt, deswegen habe ich meine Hand nur so halb hochgehoben.
Das zählt zum Spielen, das passt schon.
Gespielt ist auf jeden Fall gespielt.
Stalker 1 kam raus, boah, wann war das? 2004, 3, 2, 20, 1,
10?
Long ago.
7?
2007, also 20 Stalker Jahre her schon fast.
Shadow.
Und es, mich hat es damals Stalker 1 richtig gepackt, weil es einfach diese Atmosphäre war so, so, so krass immersiv. Das ist nämlich sehr gespannt, wie Stalker 2 wird. Ich werde so oder so spielen und ich glaube, Shoutout Migi, der freut sich auch sehr darauf und deswegen Stalker 2 kommt bald raus. Wir wollen gerne reinschauen. Das Spiel lebt von der Atmosphäre. Klar kam zwischenzeitlich auch Metro raus. Metro auch fantastische Atmosphäre und super Story. Aber jetzt Stalker 2, bisschen mehr wieder zurück. Back to Pripyat. Gute Laune! Ein bisschen Strahlung.
So, was gewinnt denn in der nächsten, für die nächste Folge, lieber Chris?
So, ich habe wieder das Internet abgesucht nach dem düstersten und traurigsten Videospiel, das ich irgendwo finden konnte. Hab das dann aber zur Seite geschoben, weil ich das nicht verantworten kann, wenn ihr da nochmal durch müsst. Aber ich habe wieder was gefunden, was vielleicht nicht nur gute Laune schreit, aber es ist mein Spiel der Gamescom 2023.
Aha.
Es ist Black Myth Wukong. Hat mich letztes Jahr auf der Gamescom völlig von den Socken gehauen. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es ist halt Souls-like-ig. Sieht abgefahren gut aus. Ich glaube, Erstlingswerk von den Entwicklern. Bin ich aber nicht sicher. Ich hatte die auf jeden Fall nicht so auf dem Schirm. Und EntwicklerInnen, Entschuldigung. Und ansonsten, ich habe einfach Bock auf den Titel. Kommt quasi genau zur Gamescom raus, was für mich schrecklich ist. Aber es sorgt dafür, dass ich da überhaupt keinen Druck habe wegen dem 2 Stunden später Podcast, weil ich bin sowieso die ganze Woche weg und komme dann eine Woche später zurück und dann kriegen wir das sicher irgendwie reingequetscht.
So Bock drauf.
Ey, ich bin ganz ehrlich, ich würde mich tierisch für Migi freuen, wenn Stalker wird. Die beiden Spiele von Marvin und Kuro sehen absolut fantastisch aus. Ich würde mich, glaube ich, am meisten freuen, wenn wir uns auf dem Fahrrad satteln.
Wir brauchen nochmal so ein Spaßspiel.
An dieser Stelle möchte ich sagen, danke Marvin, dass du ein Spiel genommen hast, das tatsächlich auch ein bisschen lebensbejahend ist.
Kein Duft.
Wir werden nicht gewinnen. Es wird natürlich Black Myth Wukong.
Es wird safe Black Myth.
Aber we tried, Marvin.
Aber einfach mal einfach mal so ein gutes Spiel, was gute Laune hat, was bunt ist. Wir hatten jetzt, ich gucke jetzt gerade halt immer so die Liste durch. Das ist Indica
Chris und Hellblade. Timo, weißt du, die kommen halt so. Weißt du, der eine kommt mit Pizza, der andere kommt mit einem Schnitzel. Und wir denken auch mal ein bisschen so outside the box kulinarisch. Ne? Wir denken auch so, hey, wie wär's, wenn wir hier so ein bisschen
Cornflakes,
so ein bisschen Curry, Fusion Cuisine, und die sind so, ich will lieber Pommes rot-weiß. Und der andere so, ich hab gerne meine 4-Käse-Pizza. Das ist echt so. Das muss auch mal so ein bisschen kitzeln.
Top 3 4-Käsesorten auf einer 4-Käse-Pizza.
ich gucke aber auch gerade mal so unsere Spiele durch, die wir so hatten. Und wir hatten in
so viel
29
Trash dabei,
Folgen einfach noch nicht so wirklich ein Spiel, das einfach mal hirnlos gut ist. Einfach mal so ein Gory Cuddly Carnage. Ich muss es
hirnlos gut, das gefällt mir. Hirnlos gut.
Einfach Hirn aus und einfach ein bisschen Spaß haben. Einfach nur Spaß haben um der Mechanik willen und nicht, weil es eine krasse Story oder eine tiefe Mechanik oder viel Nostalgie oder sonst irgendwas hat.
Wir
einfach
hatten
nur
Cat Café
Spaß.
Manager. Cat Café Manager hatten wir.
Ja, völlig richtig.
Das Voting zur nächsten Folge startet am Sonntag, liebe Zuhörer, den 14. Ihr habt wie immer einen Tag
da ist Finale.
Zeit, deswegen X und Threads. Im Blick behalten. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr eure Stimme da geltend macht. Und wie gesagt, dann am 12. September kommt die neue Folge.
Ja, ab in die Sommerpause, Freunde. Haben uns verdient.
So, wir sehen uns auf
kurz
der Sommersounds.
Ah, spürt ihr das?
Ah ja, ich
spür's. Ah, Sommer.
Ah, Sommer.
Virtuell oder real?
Ja, auf der Gamescom macht ein Kickflip.
Ja!
Das hab's jetzt hier gesagt.
Oh, Kuro!
Halle 2, 19 Uhr.
Auf der Gamescom.
Ja. Bühne Alpha. Alpha-Bühne.
Ja. Ich sehe zu, dass Kuro auf eine Bühne kann für 5 Minuten und dann seinen Kickflip zeigen kann.
Das wäre geil. Ich stehe mit dem Pyro daneben.
Ja. So machen wir das. Liebe Zuhörer.
Ich hoffe, Köln-Messe ist gut versichert.
Liebe Zuhörende, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wie gesagt, bewertet den Podcast liebend gerne. An meiner Seite Chris, Kuro und Timur. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge.
Shrimps in the Pan.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timur gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts, als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.